reingedrückt, der Fußball-Podcast aus Basel mit der 167. Episode und wie immer an meiner Seite der Maxi.
Hello again, welcome back.
1893livesport.ch
wird wieder mal nachgeschoben.
Und heute haben wir einen speziellen Gast und zwar der Emanuel von bolzplatz.ch. Muss ich das auch so sagen? Kann ich das so sagen? Kann man dich so vorstellen? Wer bist du? Stell dich doch selber vor.
Ja, zuerst ciao miteinander. Danke vielmals für die Einladung. Genau, ich bin der Emanuel, 23 aus Winterthur. Und bolzplatz.ch ist das Projekt, das ich führe seit jetzt geraumer Zeit. Und ist auch der Grund, warum ich mit dem Maxi schon länger Kontakt habe. Und ich glaube, warum ich auch heute eigentlich da sitze.
Genau, ja, so ist es. Also, seit ich eigentlich hier beeindruckt dabei bin, habe ich in der Idee gehabt, mal Erfolg mit dem Emanuel aufzunehmen. Eine durchaus spannende Persönlichkeit im Schweizer Fußballkosmos, wo uns einiges über Schweizer Juniorenfußball, Talent vom FCB natürlich auch und auch zum Beispiel die Schweizer Nazi kann erzählen.
Das klingt sehr gut, aber zuerst reden wir ganz schnell so ein bisschen über die Superliga, einfach noch ganz kurz, wie wir es abgehandelt haben, weil Servet hat uns den Gefallen gemacht und gegen GC gewonnen. Wenig überraschend, aber GC hat zum zweiten Mal nur 1-0 verloren. Iverdo gewinnt gegen Stade Lausanne mit 3-0 und Lugano gewinnt gegen Lausanne mit 2-0. Vinti verliert der Heike gegen IB mit 2-1. Wolltest du vielleicht dazu wenigstens etwas sagen? So ein bisschen.
Wie hast du den Match gesehen?
Ja, unglückliche Niederlage. Schlecht belohnt, aber soll es gehen und lieber jetzt den Match verlieren, als dann in der Woche den Göpp-Halbfinale gegen Servet.
Stimmt, Göpp-Halbfinale. Ich habe mich aber gefragt vor kurzem, wieso haben wir nächste Woche keine Runde? Es ist
wegen Göpp, ja. Es sind viele Leute kurz verwirrt gewesen. Vielleicht auch eher in der Basler Bubble, weil wir natürlich nicht mehr dabei sind im Göpp. Sonst hätten wir gewusst, was nächste Woche ansteht. Aber ja.
Die Hai, ja.
Okay, da liegt. Da
rechnet man sich Chance aus.
In der Fanbase ganz sicher. Und rund um den Verein denke ich, ich weiss mal, dass man nicht chancenlos ist. Das letzte Jahr gegen Servet gut ausgesehen. Von dem her ist da sicher irgendetwas drin.
Ja. Das sicher. Also ich bin gespannt auf die Halbfinalpartie. Es wäre auf jeden Fall richtig cool, wenn Winterthur in den Finale kommt.
Wer sind die anderen, die im Finale sind?
Ja, also Lugano oder Sion.
Ja. Ah. Auch eine richtig coole Partie, wenn du mich fragst.
Dann müsste schon Sion Vinti sein am Schluss.
Boah, das wäre ein Traum-Göpp-Finale, wenn du mich fragst. Also ich meine, Sion, der Göpp-Verein, schlecht hier in der Schweiz. Und dann mit Vinti, der so eine tolle Saison gespielt hat und so viel Sympathie auch gewonnen hat in den letzten Jahren, seit sie in der Super League sind. Ich denke, das könnte durchaus auch für einen neutralen Zuschauer sehr attraktiver Göpp-Finale werden.
Sion hat natürlich auch noch eine Rechnung offen mit Vinti. Da letztes Jahr sind sie abgestiegen, weil Vinti ja unter anderem direkt begegnet gewonnen hat und damals ja ein, zwei strittige Schiri entscheiden für uns. Nachher hat ja Sion auf der Seite da die grosse Abhandlung publiziert.
Ah, das ist noch gut gewesen.
Mit der Schiri ist das alles Korruption und so. Und von dem her reden die sicher noch.
Also eine gewisse Brisanz wäre auch noch vorhanden.
Wäre sicher da.
Sehr geil.
Also ich nehme mal Vinti, wird schon, wie viel gibt man auf Bern? Wie viele Tickets gibt man da? 12.000, 13.000?
Um die 10 hätte ich gesagt, ja.
Die gibt es locker an, oder?
Definitiv.
Sie haben jetzt auch einen gekriegt. Die Frage ist, wenn Lugano im Finale kommt, schafft Vinti? Ja, 20 schaffen sie auch.
Ja. Vinti schon. Vor allem, wenn ich da, ich meine, das war ja eine Chance, schon lange nicht mehr so vorhanden gewesen wäre, oder? Ich meine, wann ist der letzte Titel von Vinti?
Hat es eigentlich in dieser Form kaum je gegeben.
Das war jetzt mal noch. Da müssten wir jetzt kurz live
reinspringen. Also, ein Göpp-Sieg oder ein Meister haben sie nie geholt, oder?
Ja, in der modernen Fußballgeschichte nicht. Nein.
Also, was heisst moderne? Wir rechnen ja ab 1800 oder so, oder? GC hat ja alle Titel dort geholt.
Kannst du dir so vorstellen, vor dem Aufstieg 2022 war Vinti fast 40 Jahre in der NLB, / Challenge League, und in dieser Periode hat es nie ansatzweise noch etwas
gegeben. Also, jetzt Live-Recherche. Er gibt letzte. Vinti ist dreimal Meister geworden in der ersten Schweizer Liga.
Ah, wirklich?
Zuletzt 1917.
Oh fuck.
Das ist der Grund, wieso wir uns auch nicht mehr daran erinnern können, denke ich. Ja.
Das war während dem Ersten Weltkrieg gewesen. Also genau. Da kann man es gleich mal aus der Rechnung streichen. Ja. Aber sie haben die Meisterschaft.
Sie haben es.
Titel geholt.
Sie haben es, ja.
Ja, wollen wir schon schnell zum FCB wechseln?
Absolut, sehr gerne.
Der FCB-Teil präsentiert von Pharmastaff GmbH, der Nummer 1 Schutzartikellieferant aus Basel. Beliefert vor allem Pharmachemie und Grossindustrie mit Hygiene- und Schutzartikel. Der Match haben wir gesehen, hast du auch gesehen? Basel, Luzern, Luzern-Basel.
Nein, das war zeitgleich wie mit dem Spiel Zwinti und da bin ich natürlich auf der Schweizerwiese.
Stimmt. Bist entschuldigt.
Das Wetter ein bisschen besser gesehen als ein anderer Teil von der Schweiz in Luzern. Also die Bespielbarkeit war okay gewesen. Der FCB startet extrem stark.
Brutale erste Halbzeit. Eine von der stärksten ersten Halbzeit oder eine von der besten Halbzeit, die wir in der ganzen Saison gesehen haben. Ja, wie immer in Luzern. Das ist einfach, ich finde es immer wie blöd, von einem Lieblingsgegner zu reden. Ich weiss nicht, was dort wirklich, ob die Kabine schöner ist oder Busfahrt toller oder weiss der Gucker was. Ich meine, ja, an was du das wirklich kannst festmachen schlussendlich. Aber es ist
Gegner,
so.
Wo meiner Meinung nach nicht gut ist.
Ja, aber im modernen Fußballstudio jede Saison ein anderes Team auf dem Platz. Also da kannst du auch nicht mehr davon reden, dass du jetzt vor 5 Jahren und vor 4 Jahren und vor 3 Jahren hast du sie geschlagen. Letztes Jahr ist es auch gut gelaufen, jetzt schlimmer sie wieder, oder? Also,
ja, das stimmt schon.
Von dem her. Aber es scheint irgendwie so, der FCL liegt am FCB.
Ja. Ja. Nein, es war wirklich eine gute erste Halbzeit gewesen, wo man sich eine Hoffnung machen konnte, dass das eigentlich schon gegessen ist, der Käse gegessen ist, der Abstiegskampf vorbei ist. Luzern dann wirklich stärker, zweite Halbzeit, gerade der Meier reinkommt und man hast noch Strophe auf der Bank gehockt, noch irgendeinen guten. Hast du noch gesehen? Ja,
ich kann mich auch gar nicht mehr auswendig erinnern.
Eben, siehst du, wie so gut ist der FC Luzern. Nein, aber ohne Max Meier, ohne Aschari, also nächste Saison.
Der Grbic ist, glaube ich, reingekommen.
Ah, der Grbic, ja. Genau. Ich glaube, auf Luzern kommt ein schwieriges nächstes Jahr zu.
Sie werden von Abgängen und.
Ich glaube auch nicht, dass man die kann richtig. Gut, sie haben einen starken Nachwuchs.
Das ist natürlich brutal. Also ich meine, die Leistung letztes Jahr von der U21 in der Promotion League war mehr als beeindruckend gewesen. Und ich weiß auch nicht, wie siehst du es, Emanuel? Siehst du den Frick nächste Saison noch bei Luzern an der Seitenlinie?
Gute Frage.
Ich kann ihn ehrlich ein bisschen überrascht mit dieser Frage. Ich nicht so
vorbereitet. Ja, nein, ich denke, Frick an sich ist sicher schon einer der spannenderen Trainer, die wir haben in der Liga.
Das sehe ich eben auch so.
Und es würde mich schon nicht überraschen.
Wieso findest du das so?
Ja, sicher einfach wegen seinem Handling, das er hat, eben gerade für die Integration von jungen Spielern. Da hat Luzern wirklich eine Vorreiterrolle, wo wirklich eigentlich kein anderer Club in der Liga dem näher kommt.
Absolut.
Ich denke, man kann das schon auch ein bisschen mit dem Frick in Verbindung bringen. Seit er da ist, sind die Spieler halt so explodiert. Er ist der, der Yashari aus der 21 aufgeholt hat, der Luka Kakis gefördert hat, etc. Und das sind ja eigentlich auch die Spieler, die den FCL stark gemacht haben und die jetzt eben gerade wie im Fall Yashari den FCL dann auch wird verlieren und was eine grosse Lücke wird hinterlassen. Und Frick an sich, wie gesagt, ist schon ein ganz spannender Mann. Und darum eigentlich, um deine Frage abschließend zu beantworten, dass also ich wäre nicht überrascht, wenn er irgendwo anders unterkommen würde, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass der dort nochmal bleibt, weil ich glaube, es gefällt ihm schon recht gut. Er hat sich ein schönes Nest eingerichtet.
Absolut, absolut. Also ich glaube auch, wenn nicht wirklich ein besseres Angebot wie zum Beispiel IB würde kommen, gibt es für ihn wirklich keinen Grund zu wechseln. Also es muss wirklich etwas sein, was ihn überzeugt oder sieht, dass jetzt vielleicht der Bundesliga eben ein toller Verein in der Schweiz sonst etwas irgendwie in die Richtung.
Ist schon einer für Bundesliga.
Ich glaube jetzt noch nicht. Da müssen wir noch ein paar Jahre warten, oder?
Denke ja. Also, ich glaube noch nicht, dass er jetzt ein Profil hat für einen Wechsel in
der Top-Liga. Er muss sich noch beweisen in der Schweiz zuerst auch noch ein bisschen mehr, als er das bis jetzt gemacht hat, oder?
Ja, gut. Eben, was heisst beweisen? Wenn du sagen, ein Trainer hat die Aufgabe, Titel gewinnen, dann ja. Titel hat er jetzt nicht geholt. Das war der Celestini, glaube ich, mit Luzern und Leipzig. Aber wenn es eben heisst, dass du für ein Trainerprofil dir wünschst, dass er junge Spieler kann integrieren und weiterentwickeln, dann hat er sich schon bewiesen in dem Sinn. Aber eben, ob du das dann in Luzern machst oder irgendwie, weiss nicht.
Ich meine, jetzt gerade ein Verein, der mir spontan im Kopf aufploppt ist, wo so ein Profil immer wieder sucht, wäre zum Beispiel Mainz. Ich meine, das ist jetzt kein Top-Club, die wollen keine Titel gewinnen.
Die haben einen anderen Schweizer Trainer, und der macht es dort auch sehr gut.
Brutal bis jetzt. Also, ich habe immer letztens wieder etwas vom Widmer gelesen, wo auch ja, sehr lobende Worte übrig gehabt. Aber gut, kommen wir mal weg vom Mario Frick und nochmal kurz zurück zum Match.
Ich kann nur mal etwas Positives über Mario Frick in der Sendung sagen.
Ja, er ist kein Fan von ihm, der Patrice.
Nein, aber nicht. Eben, am Schluss bei mir ist es der Typ Mario Frick, den ich irgendwie. Ich hätte mir, glaube ich, als Spieler irgendwie unter ihm. Darum überrascht es mich, dass er so gut mit Jungen kann. Aber das ist, vielleicht ist das irgendwelche alten Gefühle von mir, Persönlichkeitssachen. Aber jemand, so ein Top-Trainer, ich würde ihn gerne mal sehen bei einem IB, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube nicht, dass er die Chance kriegen wird in nacher Zukunft. Ich glaube, IB will nicht, beim FCB wäre er nicht Wo müsst denn sonst sein? Servet oder so? Vergessen.
Ich kann eigentlich ganz so gut in Luzern bleiben, nicht?
Ja, du musst ja schon irgendwann den nächsten Schritt machen, weil Luzern ist halt schon eigentlich ein kleinerer Verein, der eben auf die eigenen muss setzen, habe ich das Gefühl, oder? Und sobald einer mal ein bisschen besser wird, wie ein Yashari, dann will der zum FCB.
Würde ein Frick nach Lugano oder Servet wechseln? Das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle. Bin mir nicht sicher, muss ich ehrlich sagen.
Aber also meinst du, ist das so in Liebe mit Luzern oder was? Oder weil er keine neuen Spieler kriegt? Und die
einerseits, weil er so in Liebe ist und auf der anderen Seite, weil es halt nicht wirklich jetzt so eine Verbesserung ist. Klar, du könntest jetzt noch verkaufen mit Lugano, hast ganz andere finanzielle Möglichkeiten, als das in Luzern der Fall ist. In Genf, das Umfeld. Ja, das ist jetzt so viel professioneller oder
größer. Nein, weißt du, als Trainer, ich stelle mir es auch so vor, für mich wäre der Trainerjob, klar ist das mal spannend, so etwas, aber es ist ja auch cool, wenn du mal sagen, hey, ich will richtig guten linken Flügel, der ein bisschen nationale Klasse hat. Dann holst du halt mal einen Steffen und das wird bei Luzern niemals passieren. Das heisst, ja, wir haben einen so 19, schau den mal an. Okay, vielleicht ist er gut. Nein, Luzern macht es wirklich gut. Ich bin gespannt, wie sie das machen mit den Abgängen, weil ich eigentlich durch Max Meyer stark gefunden. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Oder wie dir das
gesehen. Also jetzt in dieser Saison oder allgemein in seiner Zeit?
Anfangssaison ich einfach gut gefunden. Wir haben auch kurz mal diskutiert, wer der einen für den FCB. Jetzt gehört man, glaube ich, Schalke und so. Zweite Bundesliga. Also das ist für mich typisches Profil für zweite Bundesliga.
Ja, Schalke ist ja sein Jugendverein. Aber ich glaube nicht, dass er dort wieder wird aufgenommen werden. Es hat ja eine verdammte Geschichte mit seinem Vater gegeben, wenn das richtig.
Was nur, weil er mit dem Lamborghini
durch Gelsenkirchen gefahren ist. Der Pleiteclub Gelsenkirchen und so. Ja. Also ich weiß ja nicht, ob das wirklich nochmal eine Liebe wird, die Familie und der Verein. Aber nein, also letzte Saison war schon brutal stark gewesen, oder? In 29 Einsätzen, 11 Goal, 5 Vorlagen. Diese Saison leicht schwächer, nicht ganz so viel Goal und Assists, auch Durchschnittsnoten auf allen Portalen ein bisschen niedriger. Aber durchaus eine, der Qualität für, also ich gehe mal davon aus, Qualität hat für eher das obere Mittelfeld in der Schweizer Liga. Ich kann mir nicht beim FCB vorstellen, allein wegen der Altersstruktur.
Wir haben vorher kurz gesagt, wir reden jetzt schnell über Goalies. Luzern hat die einen.
Ja, das sehe ich. Also für mich gibt es zwei Anlösungen. Und zwei B-Lösungen. Ich sage, siehst du, wie wir da hier ein Haus bringen zwischen den Themen. Das ist wirklich
ein bisschen wie FCB gelandet. Ja, ja, also,
meine zwei Nummer 1 Lösungen wären der Lorenz oder der Keller von Winterthur IB. Aber die bekommen wir nicht. Das ist das Problem. Da kommen wir nie mehr dran an. Ich habe so viele Nachrichten von Leuten bekommen, hey, du hast so einen Post gemacht, eben, was war denn mit dem Lorenz oder Keller? Vergessen Sie, die kommen nicht zum FCB. Darum die nächste A, B-Wahlen, wenn man so möchte, wären der Hammel, wo wir ja schon sehr viel darüber geredet haben von GC, oder eventuell der Raichopi von IB, wo ich aber durchaus eher den Hammel nein, vorne würde sehen.
Ich will nicht Nummer 2 von IB, nein.
Wie siehst du das? Die Situation rund um so, ja, eben die Goalie-Talente, die wir jetzt aufgezählt haben.
Also inwiefern die würden zum FCB passen?
Ja, also ich meine, natürlich, es geht auch noch ein Saipi, aber das ist für mich jetzt wie nochmal eine Stufe ja, über die anderen beiden, die ich genannt habe. So Schweizer Talent, Goalies, was wäre da wirklich realistisch auch?
Ja, first of all, ich weiss ja gar nicht, oder ich glaube, wir wissen ja nicht, was der genaue Plan ist mit dem Hitz. Ich glaube, eigentlich finde ich jetzt aus meiner Wahrnehmung, gibt es ja jetzt auch nicht zwingend einen Grund, um den Hitz abzusagen. Oder? Und in der finanziellen Situation, wo der FCB ist und wie die Führung immer betont, dass man ist, glaube ich auch nicht, dass es realistisch ist, dass dann für einen Goalie, der nicht zwingend Handlungsbedarf besteht, irgendwie wahnsinnig viel Geld in die Hände nimmst. Weil das müsstest, wenn du irgendeinen von denen würdest wollen haben.
Aber nächstes Jahr musst du es eben so oder so und der Hitz verdient relativ viel.
Also nein, vor allem der Hitz fällt auch viel aus, er fällt viel grundsätzlich schon. Also du hast sicher mal 10, 15 Matches wegen Verletzungen.
Ja, so 15 ist sicher gar nicht übertrieben.
Ja, sicher 10. Wie viele Matches hat er
eingesetzt? Das habe ich gemacht bis jetzt.
Schon ein paar.
Live-Recherche. Zurück zu meinem Manuel.
Und weil du halt einfach einen hinten dran hast, der eigentlich die Nummer 1 kann werden und der Hitz dem kann helfen zum Nummer 1. Ich meine, kannst du einen schlechteren...
Salvi hat 5 Einsätze gemacht.
Okay, kannst du einen schlechteren Goalie-Trainer haben als der Hitz. Sag ich mal. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ein junger Schweizer Goalie schon zu dem bereit wäre, zu einem guten FCB?
Vermutlich schon, ja, genau. Also eben, wenn der finanzielle Rahmen stemmbar ist für Basel, dann wahrscheinlich schon, ja. Aber eben, ein Saipi kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Nein, den kannst du streichen.
Der Keller gehört IB, das vergiss können wir auch euch abschminken. Lorenz, denke ich auch nicht. Also bleibt wahrscheinlich genau noch der Hammel. Und der Hammel ist interessant, ist kein schlechter Goalie. Aber ob er jetzt wirklich die langfristig Nummer 1 ist vom FCB, ich weiß nicht. Also.
Aber weißt du, Red, wir haben die Diskussion schon oft gehabt, hier im Podcast, wenn wir über den FCB reden, ist es wirklich nicht mehr möglich als Schweizer, ich sage jetzt trotzdem noch Nummer 2, vielleicht jetzt in der IB, von der Größe her und vielleicht auch von der Atmosphäre und vom Club als solches, vielleicht sogar die Nummer 1, ist es jetzt wirklich nicht mehr möglich, ein Goalie zu holen von Winterthur oder von einem anderen Superleague-Verein.
Ist das eben der Keller gehört?
IB. Also IB hat 3 Goalie. Was ich nicht
der Keller ist der zukünftige Nummer 1 Goalie von IB, da müssen wir gar nicht drüber reden. Ja, das ist fix Plan so.
Ja. Aber dann haben sie 2, die sie mir loswerden.
Ja.
Also da wäre der Adjobitz quasi gratis, wenn man den wollen. Oder würde sehr wenig kosten.
Und er ist vor ein paar Jahren noch eins von den grössten, wenn nicht das grösste Schweizer Goalie-Talent gesehen, Rajobi.
Ja, Rajobi ist ein relativ spektakulärer Goalie, so, aber hat halt eine gewisse Limite, finde ich. Ich bin nie sein grösster Fan gewesen.
Mit dem Fuss?
Unter anderem, aber okay. Ich habe das Gefühl, immer wieder so Konzentrationsschwäche da in der Champions League-Gruppenphase. Bei IB hat er immer den einen oder anderen Wackler drin gehabt. Darum habe ich das Gefühl, er hat gewisse Momente und so, aber ich glaube, er ist schon einer von diesen Goalie-Typen, wo man sich vielleicht ein bisschen schnell lässt, davon blenden, weil halt alles, was er macht, relativ spektakulär aussieht. Aber er eigentlich dann schon in gewissen Momenten gewisse Defizite hat. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er bei IB nicht am Formbalmos jetzt wirklich vorbeikommt. Und der Formbalmos ist ja alles andere als ein spektakulärer Goalie. Wenn er keinen auffallenden Goalie, aber solide, genau. Macht einfach so gut wie keinen Fehler. Und da ist halt der Rajobi ein anderer Spielertypus. Und ja, darum, ich glaube auch wahrscheinlich, wenn sie jetzt einen von diesen 3 müssten gehen lassen im Sommer oder wenn gehen lassen in dem Sinn, wäre es wahrscheinlich schon eher der Rajobi. Aber für den wird es sicher einen Markt geben. Der ist ja auch in Frankreich ist er gewesen, kann vielleicht dort nochmal unterkommen.
Das kann man auch gut vorstellen.
Man weiß ja auch nicht, was mit so Servet oder so passiert. Möglich, er ist ja Genfer. Möglich, dass dort Frick und so ist am Alteren. Der Mal weiss ich nicht, ob der langfristig Nummer 1 ist. Und so Geschichten, oder? Kannst du dir überlegen. FCB natürlich dann auch vielleicht irgendwo durch eine Option. Aber das ist vielleicht auch einfach ein bisschen jetzt, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen Mutmasserei, oder?
Genau, es wird halt einfach viel. Es wird ziemlich ein paar Goalie-Rochaden geben in der Super League. Und oft hast du ja Goalie, sind dann 2, 3, 4 Jahre, die wechseln selten innerhalb der Liga, hat jetzt theoretisch so vom Gefühl her gesagt. Aber da passiert jetzt etwas. Und was ist mit Lorenz? Der ist
zu gut. Zu weit schon für den FCB jetzt.
Und vor allem, das wäre doch auch eine ähnliche Geschichte wie mit dem Yashari, oder? Ja. Also wenn der Meier den Yashari nicht zum FCB gehen lässt, wird Lorenz ganz sicher nicht zum FCB gehen.
So muss ich gerade wieder schmunzeln, ja.
Das ist so eine Diskussion. Recht, ja. Ja, was recht? Eben nicht.
Nein, also der Emanuel hat recht damit, dass es wahrscheinlich zum gleichen Problem wird
kommen. Der Meier hat nicht recht.
Nein, das nicht, dass man mich falsch versteht.
Nein, für Yashari ist jetzt okay. Der kann jetzt zur Brücke. Es ist okay, aber es gibt gleich viel Geld, wie sie vom FCB bekommen hätten. Also, jo. Ja. Ist jetzt das. Muss man. Ja, ich bin immer noch keine Ahnung.
Wir schließen mal das Goalie-Thema mit. Okay. Wir sind wahrscheinlich so unsicher wie seit langem nicht mehr, ob es wirklich eine Rochade gibt in diesem Sommer bei uns auf der Position.
Ich glaube, so wie mein Gefühl sagt, nein, wir wollen noch mal mit dem Hitz, aber wir würden eigentlich gerne hinterher einen Jungen. Ziemlich
ja, da haben wir ja den Speicher. Wir können sehr gerne über den Speicher mit Emanuel reden. Der kann uns da wahrscheinlich mehr darüber erzählen, als wir über ihn überhaupt wissen.
Sag mal, wir gehen vom Goalie-Thema weg. Nein, sehr
gerne. Wollen wir noch schnell.
Speicher.
Den wollen wir noch schnell.
Ja, Speicher ist schon...
Jetzt hat glaube ich, ein riesen Nein bekommen.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, ein bisschen vom Wind verschuldet. Ja, so. Aber auf die andere Seite muss man ihm das vielleicht auch zugutehalten. Ist seine erste Saison als Stammgoalie im Profifußball. Ist sehr jung, also 0-4er. Der jüngste Goalie im Schweizer Profifußball.
Brutal, und das beim Abstiegskandidat.
Gell? Im FC Baden ist halt unglücklich, oder? Also da bist du halt, wie soll ich sagen, also die Defensive ist da schon dann tendenziell eher mal überfordert beim kleinen FCB. Und kommst dann halt als Goalie dementsprechend auch sehr viel zu tun über. Aber ich habe das Gefühl, was ich so gesehen habe, ist, er hat gute Ansätze. Wir haben jetzt gesagt, by the way, wenn ich jetzt schon ein bisschen vorholen kann auf Bolzplatz und so weiter, in unserem Swiss Talent Ranking, das wir machen, ist er mit dabei gewesen bei den Goalies und dort relativ gut klassiert. Also der ist schon einer, den man auf der Rechnung hat, langfristig. So reflexstark, so gute Mentalität, so ein sehr galliger Typ, aber eben jetzt mal sehr jung. Aber
du siehst das Potenzial für zum ersten Goalie beim FCB werden?
ich sage jetzt mal nicht nein. Also ja. Gerade halt einfach wegen der Konstellation, weil der FCB gehört, also ich würde nichts kosten, hat noch einen Vertrag und so. Und weiß ja nie, was passiert, falls jetzt eben kein anderer überkommt und er vielleicht jetzt Nummer zwei wäre ab nächster Saison und es dann irgendwie zu einer Situation kommt, wo er dann plötzlich reinrutscht für den Hitz, weil der verletzt ist oder so und dann seine Sache gut macht, bist du plötzlich relativ schnell Nummer eins, oder?
Und du würdest ihn dann auch lieber im Verein halten, eben als zwei, um einmal reinwerfen, wenn der Hitz mal verletzt ist, vielleicht gibst du ihm die Göppspiel, irgendwelche solche Geschichten, anstatt ihn nochmal auszulehnen, eine volle Saison?
Das ist jetzt eben genau die Frage. Also genau, wenn halt keinen anderen holst, dann schon, glaube ich. Wenn aber einen anderen holst, nein, dann musst du ihn auslehnen.
Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass man mit einem der beiden Goalies verlängert, wo die Verträge auslaufen, also beim Salvi sowie auch beim Demol laufen die Verträge aus diesem Sommer. Und dass man dann sagt, irgendwie, man behaltet den Salvi als dritten Goalie und tut den Speicher hinten dran als Nummer 2 aufbauen, ist Variante 1. Oder man sagt, man behaltet den Salvi als Nummer 2, tut wie Stand heute den Pfeifer als dritten einfach anmelden oder auf dem Matchblatt und dann tust du ihn nochmal auslehnen.
Sag mal, Vinti braucht noch Goalie nächste Saison.
Vielleicht, ja. Würde das passen? Zu wenig weit, oder?
Tim Speicher.
Meint sie auch den Keller geholt?
Ja, aber der Keller war weiter und hat, Keller war irgendwie eineinhalb Jahre bei Wiel schon Stammgoalie, ja. Dann bei IB ein paar Matches gemacht, unter anderem im Cup-Final. Ist älter, ist weiter. Und halt je nachdem, was Vinti braucht ab nächster Saison, wissen wir überhaupt noch nicht. Und also wie die Goalie-Situation dann aussieht. Aber ich glaube nicht, dass man auf so einen Jungen würde gehen.
Nein. Okay. Aber die ganze Diskussion zeigt auf die Schwierigkeit auch für unseren Verein. Auf was machst du? Du hast einen Goalie, der sicher noch eine Saison macht. Wenn wir reden, würdest du auch noch eine zweite machen? Keine Ahnung. Also ist das möglich? Und eben, Jungen einbauen oder holst du jetzt einen jungen Ausländer, einen mega talentierten? Das Netzwerk ist da. Es gibt sicher irgendeinen auf der Liste, der irgendwie irgendwo im Osten Europas Paraden macht, der talentiert ist, wo du Tage und Co. auf der Rechnung kennst. Holst du den jetzt schon? Holst du den nächstes Jahr? Holst du nächstes Jahr einen neuen Nummer 1 Goalie, der wirklich eine Nummer 1 ist?
Es gibt sehr viele mögliche Konstellationen.
Ja, und es ist auch verdammt schwierig. Und es ist eine Position. Und jetzt haben wir sehr lange über die Position
geredet. Aber wir können gerne über einen anderen Spieler, respektive auch wieder auf einen FCL-Match zurückzukommen mit dem KD. Der wieder super gespielt hat, auch ein super interessanter, junger Spieler ist, wo man jetzt das Gefühl hat in den letzten Match, eben, ihr kennt mich, ich warte immer lieber noch ein bisschen länger, bevor man wirklich redet, dass man ein Bass überwunden hat oder wirklich nochmal einen Knopf aufgemacht hat. Aber er kommt, er zieht. Also, man hat ein gutes Gefühl langsam, wenn man ihm zuschaut beim Spielen, auch seine Bewegungen.
Du weißt, was das heisst?
Hast du im Sommer weggegeben? Das ist aber sein Lieblingsspruch. Gut, nein, aber...
Sobald er einen zu viel auffällt, der jung ist und beim FCB shootet, dann...
Ist vor allem nicht seine erste Saison bei uns. Wie siehst du seine Entwicklung, Emanuel?
Ja, auch recht positiv. Also,
könntest du dir vorstellen, dass er weg ist im Sommer?
Also für seine persönliche Entwicklung wäre es wahrscheinlich nicht das Gescheiteste, würde ich jetzt behaupten. Aber eben, ihr habt es jetzt gesagt, man weiss, wie das System funktioniert, von dem her auszuschliessen ist es sicher nicht.
Nein, es ist auch. Also ich habe das Gefühl, der KD hat einiges am FCB. Also insofern, dass er jetzt das in den letzten paar Monaten gewechselt hat, sollte immer noch der Ballack der Berater sein vom KD. Und der hat mehrfach erwähnt in Interviews und so, dass sie mega dankbar sind am FCB, dass sie ihm so viel Zeit gegeben haben, wie er gebraucht hat. Er ist schon, wenn ich mich richtig erinnere, in der letzten Saison auch noch mehrfach in die U21 aufgelaufen, um dort ein bisschen Spielpraxis zu sammeln und so. Also er hat wie schon noch ein bisschen Zeit gebraucht, auch bei uns den Durchbruch zu machen, oder? Er ist noch nicht als fertiger Spieler zu uns gekommen. Ich sehe ihn eigentlich eher als Jugendspieler, der schon sehr kurz vor der ersten Mannschaft gesehen ist. Von dem her, wie der Emanuel gesagt hat, ich würde ihn auch gerne, oder besser für ihn, auch noch eine Saison beim FCB behalten.
Nein, er soll bleiben. Er soll es nicht so irgendein Schwanzclub in der Bundesliga oder soll auf der Banktribüne hocken. Das bringt jetzt wirklich nichts. Er muss spielen, er muss sich weiterentwickeln. Ich habe das Gefühl, das weiß er auch. Und wenn er zu irgendeinem grossen, ich sage es schon, es gab Blöcke, wenn er zu Schalke wechselt, hockt er dort auf der Bank und es bringt ihm nichts in der Entwicklung. Bei uns ist er eigentlich Stammspieler mittlerweile.
Er könnte nächstes Jahr als Stammspieler auf einer von den beiden Flügelpositionen daraus angreifen.
Yes.
Sehe ich so. Dann gibt es aber noch einen zweiten jungen Spieler, den man ansprechen wollte. Der Acete. Richtig, ja. Sehr gut. Habe ich mich gestern mehrfach belehren lassen. Wir haben das, glaube ich, mehrfach auch schon falsch ausgesprochen hier im Podcast.
Adjetei, sagen wir, glaube
ich. Adjetei, genau. Adjetei. Wir entschuldigen uns. Es ist also wirklich Adjetei.
Der braucht einen Spitznamen, ist klar. Der Adi.
Wieso nicht? Adi. Der Adi hat wieder abgeräumt. Also wirklich, er ist sein Debüt in der ersten Mannschaft. Hat er auch gegen Luzern in Luzern gegeben. Letzten Dezember müsste das gesehen sein.
Als Rechtsverteidiger.
Als Rechtsverteidiger dazu mal. Jetzt ja auch wieder in der Dreierabwehrkette, wo er noch gespielt hat. Und hat wieder einen grandiosen Match gemacht. Also wirklich, der Tage hat nicht umsonst bei uns im Podcast gesagt, dass man eigentlich schon auf diese Saison mit ihm in der ersten Mannschaft geplant hat. Man sieht einfach immer mehr, wieso, oder? Und ich weiß nicht, wie siehst du seine Entwicklung oder seinen Auftritt, den er jetzt als letztes gehabt hat?
Ja, ich kenne ihn ein bisschen, noch aus der U21. Und ich finde ihn auch wirklich einer der spannendsten Verteidiger in der Schweiz. Halt hauptsächlich wegen der brutalen Athletik.
Physisch,
das ist krass. Wirklich eine Wucht, die du nicht oft siehst, aber ich finde ihn auch trotz der Wucht relativ beweglich. Ich finde ihn überhaupt nicht langsam für seine Statur. Nein. Nein, und halt klar, Spieler mit dieser Athletik haben einfach einen Vorteil. Mhm. Und als Verteidiger hast du halt mit dieser Postur schon die halbe Miete, glaube ich, im modernen Fußball. Und der kommt gut, glaube ich.
Der kommt gut. Also was mich beeindruckt, ich sehe keinen Unterschied, wenn er im 1 spielt, wie wenn er im 21 spielt. Es ist kein Unterschied, weil viele Junge haben dann eben Probleme, auch gerade mit der Körperlichkeit, wie du sagst, oder mit was, verlieren auf einmal Zweikämpfe, was sie sich nicht gewöhnt sind. Ah, das ist ihm egal, glaube ich, ob er im 21 spielt. Oder,
ja. Aber oder du musst auch, der ist erst 20, gell? Das dürfen wir nicht vergessen.
Er wirkt viel älter.
Er ist
natürlich ein bisschen älter als die, die Jungen, die wir so stemmen, so auf dem Schirm haben beim FCB mittlerweile. Die sind halt mittlerweile noch 18, 19, 17. Aber
wenn ich mich richtig erinnere, da hat er, glaube ich, sogar schon in Ghana mit 16, 17 in der ersten Liga gespielt, kam im Fall.
Ja, das ist okay. Ja. Dann hat er, wenn er jetzt langsam 4 Jahre Männerfußball in den Knochen hat, jo, eben, ich bin mir sicher, mit ihm plant man nächste Saison. Ja. Aber wir haben 2, 3. Ich finde auch, der Finn von Bremen hat einmal mehr einen guten Match gemacht. Man kann fragen, was man will. Aber
nein, es ist auf es
gefällt mir auf dem Niveau. Dreierabwehr gut. Eigentlich hat er noch einen Gomas hinten dran. Ja. Verteidigerposition ist safe, würde ich sagen.
Wir haben mehrfach gesagt, Innenverteidiger ist wahrscheinlich die Position, wo man am wenigsten irgendwie nachhelfen muss, diesen Sommer. Das sehe ich nach wie vor so. Das wird sich auch nicht ändern in den nächsten Wochen. Aber das sind sicher die zwei Spieler gewesen, die...
Wow, ich sehe, hatten wir auch noch.
Hatten wir auch noch? Der ist ja noch reingekommen gestern, denke ich. Also, wir haben wirklich, wenn du so möchtest, wenn du den Frey und so jetzt rausrechnest, haben wir eigentlich schon 5 Innenverteidiger, die... Super League-Niveau haben. Absolut. Und mit 5, das ist fast ein zu viel, wenn du mich so fragst. Oder? Aber ob du denn jetzt einen wieder verkaufst oder verleihst oder halt doch mit 5 in die Saison gehst, lassen wir uns mal überraschen, was sich der Dave überlegt. Aber es wird zu Abgängen kommen. Das bin ich überzeugt, dass du.
Der Hitz versucht, den Schmied zu killen. Massive Fußsteine mehr.
Das hast du eine brutale Szene gesehen.
Was der mittlerweile abkriegt, also nach jedem Match hat er wirklich, also er sieht alt aus langsam.
Ja, das ist hart. Und das Bild aus dem Bus, haben wir das gesehen? Ja, voll. Sensationell natürlich. Also, nein, der kennt einfach nur 200%. Und
Hitz
kennt nur Fußball aus.
So. Goalie sind es auch. Ich glaube, jeder, der schon geschaut hat, hat schon mal einen vom Goalie abbekommen. Vor allem das Geld vom eigenen. Wie viel werden wir noch über den FCB reden? Abstiegssorgen, Abstiegsbarometer.
Also rechnerisch ist es noch möglich. Fußballlogisch ist es sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, so wie ich das sehe. Oder was würdest
du? Also vom direkten Abstieg?
Ja, also an der Relegation allein.
Nein, über den direkten Abstieg ist ja nicht mehr möglich.
Nein, das ist
Ja, Barrage, du. Nein.
10 Punkte.
Nein. Und eigentlich auch GC ist schwach. Also,
die müssten jeden Match gewinnen eigentlich, oder?
Also GC ist der erste gegen Uschi.
Das wird schon spannend.
ich glaube, die haben weich ich neu.
Für wird die beiden ist das ein Hure-Duell.
Ja, Uschi, genau.
Das wie viele ist Punkte haben die noch?
Ja, es ist schon ein Stück Sieben,
aber, sind auch 7 Punkte. Es sind auch 7 Punkte, ja.
Aber stell dir vor, Uschi gewinnt gegen GC, dann sind es noch 4.
Oh ja, gut, noch 4 Menschen. Dann wird es heiß dort unten nochmal. Und mit dem hat keiner gerechnet.
Und vor allem die andere Mannschaft ist es erledigt. Also, da kannst du noch hoffen, dass der FCB gegen GC nicht mit U21 spielt. Da haben wir dann so Sachen, gell?
Ja, und
das wird dann dreckig.
Und jetzt kommen, ich höre sie schon, die ganzen Diskussionen in den nächsten Wochen, gerade wenn der FCB oder die ganzen Konstellationen in der Relegationsrunde sich so entwickeln, dass Relegation und Abstieg untereinander ausgespielt wird. Und dann geht es halt einfach wirklich für die anderen vier Mannschaften um gar nichts mehr. Die Diskussionen werden kommen.
Ja, genau. Das ist auch etwas, wo ich mich letztes Mal darüber unterhalten habe. Halt wirklich die Schwäche von dem Schottenmodell, ganz klar, halt, dass du eigentlich in der Relegation Group als die oberen drei Mannschaften eigentlich um nichts mehr spielst. Oder? Wenn du wie andere Länder den Fall als Erstplatzierter von der Relegation Group noch könntest, zum Beispiel ein Europacup-Ticket bekommen.
Dann, über das haben wir auch viel geredet,
du hast das, im Podcast. Genau, das
fändest du das gut?
Ja, ich glaube, das hätte mehr Reiz. Du könntest dann ein Playoff machen gegen irgendwie den Fünften von der Championship Group, Hin- und Rückspiel, so Geschichten.
Das tue ich sexy. Ich
weiss nicht, warum man sich so etwas nicht überlegt hat. Oder vielleicht hat man sich so überlegt.
Das, das ist mega jetzt geil. Und ich habe das bis jetzt noch nie gehört.
Ich auch nicht, aber mega Idee. Das wäre voll geil. Weil, eben, ich meine...
Ja, ich meine, zu wissen, dass das in anderen Ligen, in anderen Ländern der Fall ist. Und... Ja, genau.
Das Problem ist einfach, dass du dem bestrafst, der jetzt Sechster wird. Dass du dem quasi, oder Fünfter.
Ja, was natürlich auch kurios ist, oder der Siebte, theoretisch könnte ja am Schluss auf mehr Punkte kommen als, genau, als der Sechste oder vielleicht sogar der Fünfte.
Ich sage, als Gegenargument zu den Leuten, die sagen, dass es jetzt langweilig wird, könnte man auch sagen, je nach Punkteabstand, wo du zwischen siebten, sechsten, fünften Platz herrscht, würde es auch ohne Schottenmodell in den letzten drei Partien von einer Liga um nichts mehr gehen. Oder das ist halt wie so ein bisschen Saison abhängig, ob es jetzt am Schottenmodell liegt oder nicht, ob es um nichts mehr geht. Oder? Aber die Idee, die du gebracht hast, why not? Wäre cool. Vor allem, ich habe letztes Mal auch schon im Podcast haben wir so ein Gedankenspiel gemacht mit der Art Playoffs, mit der Challenge League, dass du dort noch ein bisschen mehr Spannung... Es muss einfach spannender werden. Gerade auch die Challenge League muss aus unserer Sicht spannender werden, attraktiver werden, zuschauerfreundlicher werden. Oder? Aber...
Es ist halt, in der Challenge League ist halt wieder das Thema, ist auch arg abhängig von den Teams, die du halt drin hast, oder? Mm. Es steht Nyon, es AC Bellinzona etc. Und am nächsten ist wahrscheinlich wieder ein Uschi. Das hat jetzt einfach, das hat weniger Reiz. In der Super League nicht und in der Challenge League noch weniger, oder? Und deswegen, ja, Challenge League kann man sagen, muss oder wäre vielleicht sicher der Liga geholfen, wenn es attraktiver würde sein, aber...
Das geht gar nicht mit deiner Mannschaft.
Was haltest du von U21 Mannschaften und Challenge League,
ja, aufsteigen? Das ist eigentlich eine schwierige Diskussion. Ich bin eigentlich Fußballromantiker, darum eigentlich mein Fußballherz sagt nein. Aber ich bin auch halt ein grosser Fan von Juniorenfußball und ich weiss, wie die Mechanismen so ein bisschen funktionieren in der Talententwicklung und ich bin überzeugt, das hat wahrscheinlich einen positiven Effekt auf die Schweizer Nachwuchsentwicklung.
100%.
Aber eben, am Schluss, das ist auch eine Abwägung, die du machen musst. Also was tust du höher gewichten? Die Fußballkultur, die Fußballromantik, die Fußballtradition oder die Talententwicklung?
Du siehst ja in Österreich und die ganzen Traditionsvereine, die gefühlt jedes zweite Wochenende dann gegen irgendein Farmteam spielen müssen, ich glaube, die kackt schon recht an, was man so hört.
Ja,
die Liga ist aber auch viel grösser in
Österreich. Die Liga ist viel grösser und ist, glaube ich, auch nicht ganz durchprofessionalisiert.
Nein.
Belgien ist auch so ein Beispiel. Da hast du in der zweiten Liga etliche B-Teams. So Club Brügge,
Anderlecht, ja, Futures.
Genau. Ja, ich weiss nicht. Ich glaube, am Schluss wäre im Schweizer Fußball unter dem Strich wahrscheinlich nicht mehr geholfen, wenn du 21 Teams in der Challenge League hast.
Wenn du sagst, eins... oder zwei Max, die dürfen aufsteigen, das wäre... Also wenn ich mir jetzt vorstelle, du 21 vom FCB, ist das nicht spannender für andere Vereine, als wenn du gegen Nyon spielst und eben Auswärtsmatch in Bellinzona hast? Ich als Spieler aus der Challenge League, als Ara-Spieler, würde jetzt lieber gegen den Nachwuchs vom FCB schütten, glaube
ich. Da bin ich jetzt gespannt.
Gefühlt.
Da müsstest du jetzt einen Profifußballer fragen, das kann ich dir nicht beantworten, aber...
Ich glaube es nicht.
Ach, du spielst gegen talentierte, junge...
Aber das ist Juniorenfußball. U21, theoretisch. Also ja, wenn du jetzt hardcore willst sagen, weißt du, das ist ja...
Ja, dann ist halt, nennst du halt irgendwie... Ja, es ist der Nachwuchs.
Aber sie heißt ja in Belgien auch Futures und weiss nicht, was so coole Namen.
Weißt du, könntest ja Sachen machen, wie einer ist Rekonvaleszent. Dürfte dann eine Challenge League shooten, ein paar Matches, irgendwie so Sachen. Du kommst, dürfte erst mal drei, vier Matches in Challenge League machen, mit einem gewissen Niveau. Einfach, es ist ein Niveau-Problem. Und ich einfach in einer Erstliga-Klassik, wo ja die meisten U21 sind, also für die Jungen ist doch das... Ja. Ist man zufrieden im Winterthur, wenn man Erstliga-Klassik shootet mit dem Nachwuchs? Längt das?
Ja,
für Winterthur Nachwuchs wahrscheinlich schon so in dem Sinn. Siehst du, das Problem ist gar nicht so groß.
Ja, aber wie jung sind die? Also kannst du bist 20 und dann spielst du Erstliga-Klassik. Das ist schwierig, um da noch...
Chiabetta spielt im Moment auch in der zweiten, oder?
Ja, ist jetzt im letzten Match wieder dann im Eis auf der Bank, aber grundsätzlich spielt er in der Erstliga, genau. Ja, also... für den Spieler selber in der U21 wahrscheinlich, wenn du jetzt fragst, würdest du lieber da Erstliga spielen oder Challenge League oder allein schon Promotion League? Logisch sagt er das Zweite. Aber jetzt als Verein musst du dir vorstellen, jetzt ein FC Winterthur oder kannst eigentlich die meisten beliebigen anderen Clubs nehmen. Das ist natürlich dann wieder mit infrastrukturellen Aufwänden verbunden, mit monetären Aufwänden verbunden, dass du eine Mannschaft kannst stellen im Profifußball, eine zweite Mannschaft, oder würden Challenge League spielen und so, wo jetzt zum Beispiel jetzt gerade für die FC Winterthur gar nicht realistisch wäre. Oder?
Aber weißt Promotion League zum Beispiel, also wäre das Ziel für Winterthur, dass die zweite in eine Promotion League aufsteigt?
Also, sie sind ja vorne mit dabei diese Saison, aber ich weiss jetzt nicht, ob der Aufstieg jetzt wirklich voll das Ziel ist. Ich meine, wenn du aufsteigst,
dann kannst du einfach nächste Saison wieder absteigen. Dann hast du einfach eine coole Saison in der Promotion League gehabt, ob der jetzt wirklich ganz unten in der Promotion League oder?
Du siehst es diese Saison, genau, wo du sagst, es ist genau richtig. Die letzten vier Teams in der Promotion League sind alle so 21 Teams. Servette ist aufgestiegen, steigt wieder ab. St. Gallen ist aufgestiegen, steigt wieder ab. Lugano ist aufgestiegen, steigt wieder ab. Basel ist schon oben gewesen, aber ist auch im Abstiegskampf, oder? Das ist einfach, keine Ahnung, ich weiss jetzt nicht, ob das so einen riesen Unterschied machst.
Aber so FCW Nachwuchs, also sind 17, zwischen 17 und 18, gesagt im Schnitt, die 21.
Klar, genau.
Das ist massiv. Ja. Das ist auch nochmal etwas anderes beim FCW, jetzt, so, wenn du das möchtest.
Wenn die zwei Jahre älter würden, die um einen Aufstieg spielen, wahrscheinlich in Challenge League, oder würdest du ein bisschen mehr von Mainz runtergehen, oder könntest du das? Ich glaube, da wäre wesentlich ein ganz anderes Team. Gell?
Das ist wahrscheinlich so, da hast du recht. Aber beim FCB ist ja eh speziell halt die Nachwuchsförderungspolitik. Du musst dir halt vorstellen, du 21 Spieler in dem sind Spieler im 1, du 19 Spieler in der U21, du 17 genau. Spieler in der U19, du 16 Spieler in der U17. Oder? Mal schauen, wo das hinführt. Aber wahrscheinlich für den einzelnen Spieler kann das schon ein Vorteil sein. Wahrscheinlich.
Es ist ja auch so, gerade wenn du jetzt sagst, oder, mit Challenge League Aufstieg und so, theoretisch ändern sich die Mannschaften ja jedes Jahr. Es sind immer neue Jahrgänge, die nachrutschen. Oder? Und dann hast du mal einen Jahrgang mit mehr Qualität, mal einen Jahrgang mit weniger Qualität. Oder? Ob du dann wie auch immer die auf diesem Niveau kannst halten kannst, ist für mich so ein bisschen fraglich, oder? Aber du hast ja jetzt hier schon so eine super Überleitung gemacht zu eigentlich eben den ganzen Thematiken, die wir mit dem Emanuel ein bisschen genauer besprechen wollen. Und für mich gibt es ja da wie noch zwei weitere Optionen, die wir jetzt eigentlich noch gar nicht in Betracht gezogen haben. Und das war einerseits eine eigene Juniorenliga in der Schweiz für ja, ab dem Level U21 eigentlich, so wie das in der Premier League der Fall ist. Und das zweite wäre verstärkte Kooperationen mit Challenge League Teams. So wie das zum Beispiel, jetzt nicht gerade exakt zum Beispiel Liefering, oder, aber so ein bisschen in dieser Richtung, oder, dass du wirklich sagst, hey, wir haben unsere zwei, drei Spieler, die wir in der Saison von Basel nach Aarau schicken oder weißt du, guck was. Wie stehst du denn zu solchen Konzepten?
Ja, sicher interessant, aber das wird ja auch jetzt schon umgesetzt. Oder zum Beispiel der FC Wiel ist ja so ein Paradebeispiel. Der setzt sich ja zu grossen Teil aus Spielern zusammen, die von der Super League abgeschickt werden, in dem Sinn oft leihweise. Mhm. Jeder Challenge League Club, also so gut wie jeder, hat den einen oder anderen Leihspieler aus der Super League, irgendeinen U-Nazi-Spieler, wo dort soll seinen ersten Schritt im Profifußball machen. Und das ist sinnvoll. Und genau so können sich auch Challenge League Clubs sportlich ihr Überleben sichern, oder? Weil die können dann halt so relativ zu relativ billigen Tarifen Spieler bekommen, die eine gewisse Qualität haben, die sie aus dem Ausland wahrscheinlich nicht würden bekommen und fix auch nicht. Und die ihnen so, wie jetzt im Fall vom FC Wiel, eine sorglose Saison bescheren. Mhm. Oder ich denke jetzt da zum Beispiel an einen Nicolas Mucci beim FC Wiel, der jetzt in zwei Saisons seine Töpfe macht. Oder an Silvan Wallner, der lange dort war. So diese Spieler. Und das ist ja schon jetzt Tatsache. Und ich denke, das ist auch das Richtige. Und jeder Challenge League Club macht das absolut.
Ja, aber dass man eben so wirklich verstärkte Kooperationen zwischen zwei einzelnen Vereinen, ich meine, es gibt es zwischen Luzern und Kriens zum Beispiel.
Ja, aber nur also im Nachwuchs hauptsächlich.
Ja.
Aber, gut, eben im Nachwuchs haben viele Teams Kooperationen.
Ja.
Zum Beispiel Vinti hat auch eine Kooperation mit Schaffhausen, aber im Profifußball wäre das ja kaum denkbar.
Aber es gibt doch sehr viele Spieler, die vom FC Luzern ausgelehnt werden an die erste Mannschaft von Kriens. Sei das jetzt zu 21 Spieler oder Spieler aus der ersten, die es noch nicht so gepackt haben und so?
Ja, früher noch mehr. Jetzt spielt halt Kriens einen Promotion League Club wieder. Jetzt ist es eigentlich auch spannender wieder. Gut, aber sie haben jetzt auch nicht massenweise Spieler in
Challenge League. Nein, das schon nicht.
Ja, Nein, schau, ich glaube, grundsätzlich ist sicher einfach wichtig, zu sagen, die Partnerschaften dürfen halt wie nicht die Challenge League Clubs ihre Souveränität beschneiden. Mhm. Weil so ein Liefering willst du halt am Schluss dann gleich noch wieder
in der Liga. Also ich zumindest nicht.
Nein. Dann habe ich eigentlich lieber wirklich gerade den, keine Ahnung, FC St. Gallen 2 in der Challenge League als irgendwie, keine Ahnung, ein FC Weil St. Gallen, wo dann eigentlich einfach... Der Satellitenclub ist, aber es wird so da, als wäre ein eigenständiger Verein. So, hey, das braucht ja niemand. Also.
Nein, da bin ich bei dir. Das wäre jetzt auch nicht unbedingt das, was ich mir wünsche. Aber auch eine eigene Juniorenliga sehe ich kritisch. Das Niveau wird das lange. Wenn du jetzt von den Super League-Vereinen in dem Sinn plus noch die zwei, drei besten Juniorenvereine aus der Schweiz in dem Sinn würdest eine Liga veranstalten.
Nein, wie gesagt, der junge Spieler profitiert sicher davon, wenn er kann im Alter von 18, 19, vielleicht sogar schon 17 Herren Fußball spielen. Ja. Also das ist gar keine Diskussion.
Allein wegen der Physis.
Allein wegen der Physis, aber auch taktische Sachen halt, oder wenn du im Herrenfußball zum Beispiel falsch stehst, wirst du tendenziell eher bestraft, als wenn du im Juniorenfußball machst. Und ja. Das sind dann halt Learnings, wo kannst mitnehmen und wo dir schneller kommen als im Juniorenfußball. Drum. Ich finde eigentlich das Modell, so wie jetzt ist, finde ich nicht schlecht, dass du 21 Teams hast in der ersten Liga, du hast 21 Teams in der Promotion League. Mm. Aufsteigen dürfen sie nicht. Du kannst deinen Spieler so gleich relativ gut weiterentwickeln. Du hast jedes Jahr bei den grossen Vereinsspielern, die via Promotion League dann den Schritt in die erste Mannschaft arbeiten, eben beim FCB, Romil Bönei, Marvin Akkohomen, Jonas Adjete, so die. Und ja, ich glaube, das ist
also eigentlich ja, voll okay. Ja, keine Chance aufzusteigen. Also,
nein.
Promotion League U21.
Luzern ist schon Meister geworden. Genau, aber die wären ja... Eben, denen wäre jetzt kein Gefallen gemacht worden, wenn die jetzt Champions League spielen.
Das ist ja die Hälfte von der Mannschaft gefühlt, ist nachher bei der ersten Mannschaft gesehen oder so. Also viele.
Und du hast halt dann auch Altersbeschränkungen, oder? In einer U21-Mannschaft. Und es gibt halt auch Reglement, wie viele Spieler, die über 21 sind, überhaupt dürfen den spielen und so. Und wenn sie dann halt müssen, wenn sie älter sind als 21 und du willst sie spielen lassen, dann müssen sie halt nachher irgendwie auf Kontingenzliste und so Geschichten. Und dann kostet es und so Sachen. Und das, ja.
Ja. Bringt nichts. Also du würdest alles so lassen, wie es ist jetzt, blöd gesagt.
Ja, also ich finde, so, es jetzt keinen dringenden Handlungsbedarf.
Es gibt eben verschiedene Ansichten. Eben zum Beispiel, was wir beim FCB haben gehört, dass es recht schwierig ist, Spieler auszulehnen in der Challenge League, weil die Challenge League-Mannschaften, CEO Thun, Samarx, Aarau, die haben kein Interesse für uns, Spieler auszubilden. In dem Sinn, es gibt einige, wie du vorhin gesagt hast, Schwil oder so, wo vielleicht mal eher geht, aber grundsätzlich ist das, glaube ich, mittlerweile schwierig. Und die hocken dann auch dort mal im Zweifelsfall auf der Bank, weil sie halt vielleicht noch einen eigenen haben, was sie irgendwie noch verkaufen können. Das hast du halt nicht, oder?
Ja, ich glaube, es ist halt immer die Frage, wie du so einen Challenge League Club vermitteln oder wenn du jetzt denen sagst, schau, da hast du unseren Nachwuchsspieler, zahlst so gut wie keinen Lohn, kommst du rüber, lässt ihn spielen, so lange. Ich glaube ehrlich nicht, dass da die meisten Challenge League Clubs würden ablehnen. Die
Qualität halt muss einfach genug hoch sein vom Spieler.
Erstens musst du ihnen genug gute Spieler offerieren. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ein oder andere Club halt nicht seine Kronjuwelen Challenge League will schicken will, ist ja verständlich, sondern halt vielleicht Spieler XY, wo du weißt, ja, ist vielleicht noch nicht sicher, dass der wirklich überhaupt einen Schritt schafft zum Profifußballer. Und das ist dann für die Challenge League selber unattraktiv.
Genau.
Plus ist halt eben auch noch die ganze Lohnkonstellation. Das darfst du nicht unterschätzen. Also für einen Challenge League ist, macht es einen grossen Unterschied, wenn jetzt ein Leihspieler vom FCB kommt, ob der einfach vom FCB finanziert wird. Also sprich, der FCB zahlt einfach seinen Lohn und sagt, Lukas, du kannst spielen das Jahr. Oder ob es heisst, nein, das ist jetzt euer Spiel für das Jahr, ihr müsst jetzt so und so viel Prozent von seinem Lohn zahlen, vielleicht sogar den ganzen Lohn. Und wenn das der Fall ist der ganze Deal auch schon wieder deutlich unattraktiv.
Ja, macht Sinn. Aber was mir spontan in den Sinn kommt, wo ich dich sehr gerne würde fragen, wie gross siehst du denn die Diskrepanz zwischen einem Spieler, der beim FCB, bei der besten Juniorenausbildung sozusagen, oder beste Infrastruktur von der Schweiz ausgebildet wird, ein Jahr, im Vergleich, wenn du ihn jetzt zum FC Baden schickst, mit einer schlechten Infrastruktur, mit vielleicht weniger guten Trainern, wenn du das so möchtest, etc. Wo ist wie so ein Cutting Point, von wo du sagst, hey, wir behalten ihn lieber bei uns, auch wenn er weniger Spielpraxis hat, aber wir haben ihn im Blick, wir haben ihn unter Kontrolle, etc.
Ich glaube, ab dem Moment, wo du als sportliche Führung sagst, der Spieler kann uns an Tag X in dieser Saison weiterhelfen, wenn es ihn braucht, falls die Umstände dazu führen, sprich Verletzungssorgen, irgendwie Rotsperre und dann plötzlich rotiert irgendeine Nachwuchsspielerin. Wenn das der Fall ist, dass du sagst, ja, in dem Moment würde uns der Spieler weiterhelfen, wir könnten ihn guten Gewissens aufstellen, glaube ich nicht, dass es ein Abgibst. Mhm. Oder? Weil du musst einfach die Möglichkeit einkalkulieren als sportliche Führung. Aber wenn du weißt, eben der ist bei uns selbst im Nachwuchsranking vielleicht nur Spieler 2, 3, 4, dann kannst du ihn, glaube ich, schon abgeben.
Ja.
Und dann suchst du es auch, glaube ich.
Sehr gut, nein, also wir haben jetzt ja durch das ganze Junioren-Thema schon ein bisschen vorgegriffen, aber um eigentlich nochmal so ein bisschen auf den Anfang zurück eine Bühne zu machen, wie hast du mit dem ganzen Bolzplatz angefangen, oder? Du bist ja eigentlich Chefredaktor, wenn man das so sagen darf, Gründervater vom Bolzplatz. Und eben, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen mehr als 3 Jahre, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin dann dort irgendwann im Februar 2021 zugestoßen. Aber du machst das ja doch auch noch ein bisschen länger schon.
Ja, also vielleicht zuerst mal. Wäre vielleicht gut, wenn ich allgemein mal würde erklären, was das
überhaupt natürlich ist. Natürlich, das Talent-Ranking so vorher, ich wollte reinschmeissen, ja. Hey, was ist Talent-Ranking? Ja, aber genau. Denk das mal um jetzt, kannst du gerne jetzt ein bisschen drauf einkommen.
Ja, genau. Also grundsätzlich ist Bolzplatz eine Online-Plattform, eine Internetseite mit dazugehörenden Social-Media-Kanälen, wo wir so ein Themen aus dem Schweizer Fußball bearbeiten und beleuchten, hauptsächlich junge Schweizer Spieler, denen so ein bisschen ein Spotlight schenken mit Stories, mit so ein bisschen Spielerbericht, mit Posts etc. Und das hat sich jetzt über die Jahre, haben wir uns eine kleine Nische geschaffen, so ein kleines Publikum und es macht Spass, das so ein bisschen zu bewirtschaften. Ich habe können coole Connections schliessen, es haben sich extrem coole Möglichkeiten für mich eröffnet. Und auch für andere Leute, die mitgewirkt haben an diesem Projekt. Und bis heute ist es einfach so ein bisschen ein Hobby nebenbei, wo man eben so Fußball-Nerds, die den Schweizer Fußball in- und auswendig kennen, da ein bisschen ihren Senf dazugeben auf, überschaulichem Öffentlichkeitslevel. Und es ist ein bisschen eine Herzenssache, ein Herzensprojekt. Und genau, du bist ja dort mal dann eingestiegen. Ich hatte dich dort mal rekrutiert und immer wieder ein Text geschrieben über
den FCB. Ja, leider so. Zuletzt wirklich sehr selten bis gar nicht mehr.
Genau,
halt das mit ist... Mit deinen eigenen Projekten.
Absolut, eben. Das ist eben das Hobby-Ding. Ist bei anderen Sachen ja so, wenn man sich im Leben weiterentwickelt, wenn man neue Herausforderungen hat etc., rückt halt das Hobby immer im Hintergrund. Das ist bei mir jetzt auch so, also Kadenz auf Bolzplatz ist nicht mehr so hoch, wie ich das gerne würde haben. Aber immer wenn ich Platz finde, Zeit finde, dann mache ich nach wie vor gerne etwas
davon. Und ich meine eben, du sagst Connections, wir haben uns auch darüber kennengelernt. Ich meine, dass wir dann über 3 Jahre später zusammen an einem Tisch sitzen und einen Podcast aufnehmen, hat auch irgendwo sie anfangen müssen finden und das eben bei der Liebe zum Schweizer Fußball. Und ich glaube auch, eben, wenn du dich für die Junioren, also speziell für Juniorenfußball in der Schweiz interessierst, dann kennst du Bolzplatz, da bin ich überzeugt. Also sonst ist es ein riesen Fehler. Ganz klar, ganz klar.
Folgt zumindest mal Bolzplatz auf Insta.
Absolut eine Empfehlung wert, ja. Und du bist ja nicht nur bei Bolzplatz aktiv, sondern du schaffst auch für den FC Winterthur.
Ja, genau. Das ist jetzt eben genau so die Möglichkeit, die ich angesprochen habe, die sich mir eröffnet hat, eigentlich so ein bisschen durch das Engagement. Ich bin im Scouting beim FC Winterthur. Genauer gesagt, bin ich Talentsichter im Nachwuchs. Also ich bin eigentlich zuständig für die Talentsichtung von den E-Junioren aufwärts bis zur U21. Aber da wir nur 2 Scouts sind im ganzen Verein, bin ich auch immer wieder so ein bisschen als rechte Hand oder als Assistent von unserem Chef-Scout im Einsatz.
Also 2 Scouts, ganz kurz. Der Chef-Scout plus du oder 2 Scouts plus du?
So? Nein, der Chef-Scout und ich.
Das habe ich nicht erwartet, bin ich ganz ehrlich.
Es wird schon nicht angelegt vom FC Winterthur.
Ja, genau.
Ganz FCB like.
Nein, aber krass.
Genau. Und eben dann darf ich ihm ab und zu mal ein bisschen mit Videoanalyse helfen von Spielern oder so Geschichten. Und er ist der gsi, wo mich ein bisschen unter seine Fittich genommen hat, mir das Ganze ermöglicht hat und mich dann so ein bisschen eingeschliessen hat in dem Sinn. Ich habe ihm eigentlich ein ganzes Jahr lang so ein bisschen über die Schulter schauen, so ein bisschen Basics erlernen von der Talentsichtung, vom Scouting. Und dann hat sich letzten Winter, also ich kann es genauer beziffern, letzten Dezember, dann eine Gelegenheit eröffnet, eine Stelle überzukommen, wirklich als Talentsichter im Nachwuchs. Und dann habe ich das natürlich sofort wahrgenommen.
Absolut.
Da muss ich eben noch anfügen, ich bin aus Winterthur. Ich bin sozialisiert worden als Winti-Fan. Ich habe schon Saisonkarte gehabt, noch in der Challenge League.
Kein Zürcher.
Genau, ich
bin Winterthur. Aber wenn man meint, vielleicht wegen Dialekt.
Genau, das ist ein Unterschied, kein gewaltiger, aber es ist einer. Genau, und darum ist das für mich schon ein kleiner Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Und jetzt bin ich seit mehreren Monaten da unterwegs und in der Region und probiere interessante Spieler für Winti zu identifizieren.
ein Dream, würde ich sagen, oder? Wirklich.
Für jemanden wie mich ganz sicher, genau, was ich eigentlich von ersten Sekunde an vom Tag bis zu, wenn ich einschlafe, mit Fußball befasse und wo wirklich sich für die Nische von jungen Spielern interessiert, definitiv, ja.
Wie zur Hölle schafft es der FC Winterthur mit diesen Mitteln, ist jetzt nicht böse gemeint, oder wie kann man da so erfolgreich sein? Das ist ja Wahnsinn, wenn du hörst.
Das ist eine gute Folge.
Zwei Scouts.
Und also einer von Nachwuchsscouts
seit dem Dezember.
Also,
ja, eben.
Genau, ist ja, ja, hervorragende Arbeit vom Sportchef und vom Scout, von der Scouting-Abteilung.
Nein, aber absolut. Also ja, wir stimmen zu. Man sieht es auch an den Transfers, die gemacht werden oder in der Vergangenheit gemacht worden sind. Man hat immer das Gefühl, es ist sehr durchdacht, sehr überlegt, wenig Schnellschüsse in die Richtung. Oder? Also von dem her geht das Lob sicher. Ja, sehe ich. Aber ich meine, allein die finanziellen Möglichkeiten, du musst besser sein als die anderen in gewissen Bereichen, dass ja, du mit so einem Budget überhaupt kannst.
Oder? Völlig richtig, aber eben besser sein, einerseits eben, du musst einfach sauberer arbeiten und ich behaupte, unsere sportliche Führung schafft sehr sauber, gerade wenn du andere Clubs in der Liga anschaust, die nicht unbedingt mit namentlich genannt werden, dann gibt es da einfach gewisse Sachen, wo du einfach siehst, da sind Prozesse nicht sauber, da sind irgendwie gewisse Abläufe laufen nicht ganz so, wie es sollten, sind vielleicht auch die falschen Personen an der falschen Stelle. Und das ist bei Vinti alles nicht so, zumindest wird einfach wirklich darauf geschaut, dass da mit dem, was verfügbar ist, einfach ehrlich und sauber geschaffen wird. Und was du eben musst sagen, was du gerade gesagt hast, dass du musst besser sein in gewissen Bereichen, genau. Und Vinti, finde ich, ist halt auch besser in einem ganz bestimmten Bereich und das ist halt einfach so ein bisschen das Familiäre
der Verein. Die Kultur im Verein, die Vereinskultur, ja, genau. Das ist einfach Wahnsinn.
Und das ist halt auch ein Argument, wo du kannst bringen, wenn es darum geht, zum Spieler überzeugen, halt, weil es ein sehr ruhiger Verein ist, ein familiärer Verein, ein Verein, wo auch jetzt bewiesenermaßen auf junge Spieler setzt und die kann entwickeln. Und darum ist Vinti schon auch eine Destination, wo du dir als junger Spieler überleist, um anzukommen, wenn sich die Möglichkeit eröffnet.
Das ist ja so eine Frage, ein Ballet zum Beispiel. Hättest du keine anderen Interessenten gegeben oder hat sich auch aufgrund von denen von dir jetzt genannten Punkten für Vinti entschieden? Oder, ich meine eben, ein Spieler mit, man hat das Potenzial von ihm kennt schon bevor er zu Vinti gegangen ist, weil überhaupt klar, der grosse Durchbruch ist durchaus bei Vinti gesehen. Aber also, da hat jetzt vielleicht auch St. Gallen oder so können anklopfen vielleicht, oder nicht?
Gut, erstens muss ich da sagen, wo der Ball gekommen ist, bin ich gar noch nicht beim
Also
das war 2021, glaube ich. Also der ist gekommen von Wiel, also er ist bei IB aus Wiel aus Klinz, und dann von Wiel zum FCW gekommen, noch in der Challenge League. Und der hat halt seine Zeit gebraucht, oder? Aber er hat dann, jetzt, was darauf ankommt, ist einen Schritt gemacht in der Super League.
Und schnell auch. Oder?
Ja, also da spalten sich ein bisschen die Meinungen so in der FCW-Community, was den Balle betrifft und seine Entwicklung. Ich bin eigentlich immer ein Fan von ihm. Und jetzt, was darauf angekommen ist, ist er da gewesen. Das ist so. Schon in der letzten Saison, wo es um den Abstieg gegangen ist, hat er eine wichtige Rolle gehabt, ist dann aber leider lang ausgefallen. Aber ist dort eigentlich ein wichtiges Element gewesen. Und jetzt seit der Hinrunde ist er sehr wichtig gewesen. In der Challenge League hat er ein bisschen seine Auf- und Abs gehabt.
Ja.
Aber halt bei diesem Typ von Offensivspieler musst du einfach Geduld haben, weil eben mit denen, da sind wir wieder bei der Athletik, mit den athletischen Anlagen ist es einfach absehbar, dass so ein Spieler früher oder später mal explodiert und wenn er dann explodiert, dann kannst du davon profitieren.
Aber es ist gut, dass du das ansprichst, also vielleicht um das Scouting noch ein bisschen abschließen, bevor wir noch so ein, zwei kleine letzte Themen haben. Auf was schaut man denn bei so einem jungen Spieler? Ist es denn tatsächlich nur die Physis? Ich weiss jetzt von dir, du bist Fan von Linksfüßen, zum Beispiel noch, gerade in der Verteidigung. Oder sieht man da ein gewisses Mindset, kommt das erst dabei raus, wenn man mal persönlich mit einem Spieler redet, oder? Oder erzähl uns mal da so ein bisschen einen Ablauf von einem Scout, wenn er neu an einen Platz anläuft, vielleicht der ein oder andere Spieler schon im Hinterkopf hat, der andere oder noch weitere dann erst auffällt auf dem Platz. Was sind da so Gedankengänge und Abläufe, die in dir vorgehen?
Also da muss ich zuerst mal gerade sagen, es gibt wie zwei verschiedene Arten zum Scouten. Es gibt die Art, wo du von einem Spieler weisst, entweder weil du ihn selber schon mal gesehen hast oder auf einen Spieler aufmerksam gemacht worden bist und dann hergehst, um dich auf den zu achten, beziehungsweise eben eine Spielerobservation vorzunehmen Oder die zweite Art ist, du gehst unvoreingenommen an einen Match, lässt dich überraschen und schaust, was dir so auffällt. Und jetzt gerade in meinem Fall ist im Nachwuchs eher das zweite die Regel. Also, dass ich einfach an den Plätze gehe und schaue, wer fällt mir auf. Und dass ich dann wie so ein bisschen schaue, die Spieler, die mir auffallen, die werden notiert, die bekommen das Plätzchen in ihrer Datenbank und werden dann über längere Zeit so verfolgt.
Mhm. Aber zum nochmal sagen, für die erste, für du 21, für du 19, für du 18, für du 17, für du 15,
ist alles
für du 12, für du, das geht ja gar nicht, oder?
Wie meinst du gar nicht?
Doch, jedes Wochenende eine andere Altersklasse.
Ja, du musst ja 20 Matches pro... Du musst jede Altersklasse schauen. Das ist ja auch ein paar... Also,
ja, du musst...
Wie viel schaffst du?
Nein, eben, ich muss nochmal sagen, Erstmannschaft ist eigentlich schon beim Chefscout. Also da mache ich relativ wenig. Ich kann nur assistieren, wenn nötig. Mein Fokus ist der Nachwuchs. Und da eben von der E-Junioren in der Region bis 21. Aber wir beschränken es halt auf die Region, weil... Für den FC Winterthur macht es keinen Sinn, wie für den FCB, einen wie zum Beispiel
der See oder so. Oder?
Ja, oder einfach einen Ausländer irgendwie zu holen, weil wir haben kein Campus in dem Sinn. Mhm. Wir haben nicht ein Internat, wo du kannst die Spieler von auswärts drin platzieren. Mhm. Oder das heisst, Spieler, die zu Winter kommen, in diesen Altersklassen, müssen aus der Region sein. Das heisst, ich schaue primär auch einfach im Kanton Zürich, Kanton
Schaffhausen, Kanton Thurgau. Aber es sind schon ein paar Kantone, das sind nicht die kleinsten, das sind schon ein paar, für alle Altersklassen.
Ja, klar.
Aber eben, gibst du dann einfach mal den Elefant, hey, komm mal der Charlie anschauen, bei uns in Trug 13.
Es ist ja mehr, dass er ja einfach an Platz angeht, so in dem Sinn, oder?
Aber eben, dann ist ja, ist crazy.
Ja, also nein, aber das gibt es schon auch, oder? Dass uns gesagt wird, schau, dort und dort gibt es einen Spieler, den gehen wir mal anschauen. Oder irgendwie eben so ein bisschen in Absprache mit dem Chefscout, dass man sagt, schau, den müssen wir jetzt mal anschauen, so in die Richtung. Mhm. Aber eben, grundsätzlich ist es eben meine Mission oder mein Auftrag, in den Altersklassen die besten Spieler in der Region für Winti zu identifizieren. Das heisst, ich gehe an die Plätze, wo möglich, teilweise eben auch wirklich im breiten Fußball, gerade unten, in den Unterjahren, D-Junioren, genau. Aber halt eben auch dann nachher im Spitzenbereich. Das heisst, ich schaue viel U19-Liga, ich schaue viel U17-Liga, ich schaue viel U18. Das ist eigentlich ist die U19B, so, wo Partnervereine drin sind. Ich schaue viel U16, einfach aus der Region und führe da meine Listen. Und dann, ja, gibt es immer die Gespräche dann mit dem technischen Leiter vom Nachwuchs, wo man dann sagt, welche Spieler wir genauer verfolgen, welche Spieler könnten interessant sein. Da werden dann auch Profil definiert für unterschiedliche Positionen. Und wenn du halt dann so ein Profil zur Hand hast, kannst du ein bisschen gezielter dann scouten. Dann gehst du zwar unvoreingenommen an ein Spielfeld an, aber dann weisst du auch, hey, wenn weisst, wir suchen den linksfüßigen Innenverteidiger, dann ist halt der linksfüßige Innenverteidiger gerade schon mal spannender für dich. Oder dann schaust du dann genauer auf das.
Also wie so eine gewisse Vorahnung hast du jetzt vielleicht nicht mal in Bezug auf das Spiel, aber halt auf die Spielweise und die Art etc. Oder dass du ein bisschen weisst, auf was du genau schaust in dem Sinn.
Ja genau, also es gibt halt einfach Spielerprofile, die wahnsinnig unterschiedlich sind. Oder du kannst, es gibt, weiss nicht, wie viele verschiedene Stürmerprofile. Oder man könnte jetzt einfach sagen, Innenverteidiger, kannst sagen, gibt es grob gesagt zwei Spielertypen. Es gibt einen defensiv starken Innenverteidiger, der einfach in der Duell gut ist, wo eine gewisse Stärke in der Luft hat, der dominant ist im Zweikampf. Und es gibt einen spielerischen Innenverteidiger, der so ein bisschen die Lösung hat unter Druck, der kann von hinten raus spielen, der kann das Element im Spiel aufbauen. Und dann kannst du halt noch extrem differenzieren zwischen den zwei. Aber dann wird eben beispielsweise jetzt gesagt, man braucht vielleicht einen Innenverteidiger mit Profil 1, also sprich, der seine Stärke in der Defensivarbeit hat. Dann gehst du halt so ein bisschen mit dieser Brille an den Match und schaust, wo ist der Spieler? Ist der Spieler da auf dem Platz? Und falls ja, tickt er auch noch die anderen Boxen. Und wenn das der Fall ist, dann landet er eben auf so einer Liste.
Und was neben so die Haupt... Punkt, das ist jetzt sehr unterschiedlich nach Position dem Fall.
Exakt, genau. Das variiert extrem, das kann ich darum gar nicht so sagen. Aber es gibt halt
eine Philosophie am Schluss im Verein, wo sie dir sagen, wir brauchen gar nicht grundsätzlich, muss er 1,80 groß sein, so und so einen Speed haben.
Das nein, zum Glück Problem. Nicht, weil das ist wahnsinnig eingrenzend.
Ja, das kann ich auch, schränkst du natürlich brutal.
Schränkst dich extrem ein. Und
Christian Gross.
Ja, da ist mal übrigens gestern am Bahnhof über den Weg gelaufen in Basel, läuft, dass ich das mal kurz angemerkt habe. Ja, da habe ich gestern gesehen und ich dachte, was macht der Krigu da jetzt in Basel wieder? Aber gut, weiß nicht, vielleicht wird er ja angehört von Kongele.
Weißt du, ja, die voll unterbrochen jetzt mit dem.
Ja,
ich bin immer noch baff, dass du das allein machst für den ganzen Nachwuchs.
Ja, also eben, wie gesagt, allein bist du ja nie, weil eben, du kommst immer deine Tipps über und so und sind alle eigentlich informiert oder auch
Trainer helfen dir mit? Trainer von der U-Mannschaft, das scoutet ja, was sie sagen, gar nicht. Nummer 4 vom letzten Gegner, gar nicht. FC Döstal 2, der war super gewesen.
Gibt's auch. Ja, ja. Aber primär ist halt die Trainerfunktion dann ein anderer am Match, oder die sind nicht zwingend auf das
bedacht. Aber wenn es natürlich so extrem auffällt, oder dann
ja, genau.
Kannst du nicht so
aber geben. Grundsätzlich sollte ich vielleicht auch noch ein bisschen erklären, eigentlich willst du ja als Spitzenverein nicht zwingend noch müssen in der späteren Juniorenklasse, also sagen wir U15 aufwärts, noch externe Spieler in den Verein holen. Mhm. Eigentlich ist ja das Ideal, dass du abstufen von Deco, also das sind E-Junioren, ab dort schon die Besten aus der ganzen Region hast und dann die über Jahre in deiner Akademie kannst weiterentwickeln, bis dann zum fertigen Spieler, dass du eigentlich gar nicht darauf angewiesen bist, zum anderweitig Spielerinnen holen.
Mit eigener Philosophie und halt natürlich einpflanzt dann den Spieler. Das macht auch einen Unterschied, ob er seit 7, 8, 9 im Verein ist oder dann erst mit 14,
15. Ja, genau, aber weniger wegen der Philosophie macht das einen Unterschied, sondern einfach wegen der Qualität des Spielers am Schluss. Einfach weil der eine, der dann schon 3-4 Jahre Spitzenfußball spielt, ist einfach, hat mehr Trainings gehabt, andere Trainingsintensität, bessere Ausbilder, bessere Mitspieler, das ist einfach eine andere Klasse. Darum wird es halt immer schwieriger für Spieler, die später aus dem breiten Sportsprung arbeiten, um es wirklich noch im Profifußball zu arbeiten. Das sind ja wirklich die absoluten Ausnahmen. Die Steffens, Fasnacht etc. Nee, gibt es wenig und wird es in Zukunft noch weniger geben.
Ich glaube, ja.
Aber da meine ich, bei den Kleinen eben, von Deco ist ja der Scouting-Aufwand eigentlich riesig.
Ist also, riesig,
ja. Bei FCB zum Beispiel, der ist eigentlich riesig, dass du wirklich die Besten kriegst.
Ja, ist so. Wir haben jetzt gerade eigentlich von Deco-Sichtung gehabt. Ist ein riesiger Aufwand gewesen. Aber hochinteressant und mega geil. Also.
Und es gibt ja so Schnittpunkte, so Regionalturnier, Regionalstützpunkte etc., wo du natürlich
dir
helfen.
Exakt, du kannst dir als Talentsichter kannst du dir deine Arbeit erleichtern, wenn du es dir halt ein bisschen logistisch schlau einteilst. Weil bei den jüngeren Jahrgängen, bei den E-Junioren, gibt es mittlerweile vom Verband ausgehend die Spielform Play More Football. Ich weiß nicht, ob euch das etwas
sagt. Ja, das ist das neue Spielformat.
Das sind Spielformate, wo so Mini-Turniere veranstaltet werden. Und das heisst, du kannst eigentlich auf einen Schlag siehst du immer mindestens 4 Teams. Oder? Ja. Und so kannst du das eigentlich relativ gut abarbeiten. Genau, aber ich muss jetzt auch sagen, eben von Deco-Sichtung bin ich, weil ich jetzt erst im Dezember gekommen bin, jetzt noch nicht so fest involviert gewesen. Das will ich jetzt erst auf die neue Saison. Ich bin jetzt einfach dann am Sichtungs- Tag selber, also sprich, wo all die 100 plus Junioren eingeladen worden sind, bin ich dort gewesen, bei der Identifikation und bei der Talentbeurteilung. Mhm. Aber bei der Festlegung, welche das kommen, bin ich jetzt eben einfach aus terminologischen Gründen involviert. Oder das wird dann in Zukunft ein grosser Fokus sein, auf jeden Fall, um die zu finden, so früh wie möglich.
Das macht es am einfachsten halt, gell? Genau. Aber um noch das Thema mit den Youngsters ein bisschen abschließen. Weißt du, beim FCB ganz vorne. Deine professionelle Scouting-Meinung nimmt uns so natürlich Wunder.
Also aus Bolzplatz-Perspektive ist natürlich der FCB schon wahnsinnig interessant, einfach eben, weil sie so viele junge Spieler haben und aus Scouting-Perspektive sowieso auch. Ich bin ein grosser Fan von Marvin Ackerhommen, du hast schon vorher die linksfüßige Innenverteidiger angesprochen. Genau, das ist... ist in meinen Augen schweizweit schon ein
grosses Talent. Innenverteidiger.
Ja, früher habe ich gerne mit diesen Labels ein bisschen um mich geworfen, auf Bolzplatz und so, aber da bin ich mittlerweile ein bisschen weg davon gekommen, weil halt so viele Faktoren reinspielen in die Entwicklung von einem Spieler. Es gibt selten, dass es wirklich so ein linear eine Entwicklung gibt, vom Top-Talent zum Top-Spieler. Oder? Das kannst du wie schlecht abschätzen.
Gerade bei Marvin, wir haben damit 15, 16 kennengelernt.
Genau, oder? Aber so jung. Halt, was du kannst sagen kannst, ist, dass Anlagen gut sind und wie sich die Anlagen dann entwickeln und das Ganze drumherum. Mhm. Das zeigt sich dann aber. Anlagen bei ihm sind sicher vielversprechend. Einfach eben der linke Fuß als linksfüßiger Innenverteidiger. Das ist übrigens auch das Learning, eines der ersten Learnings, die ich hatte. Hast du halt einfach viel größere Karrierechancen als rechtsfüßiger Innenverteidiger, weil die halt einfach selten sind und wahnsinnig gesucht.
Das
bedeutet, als linksfüßiger Innenverteidiger hast du einfach gerade schon einen anderen Wert. Mhm. Du hast einfach gerade schon ein höheres Potenzial. Oder? Ja. Potenzial ist nicht gleich wie Leistung, sondern Potenzial heisst, wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es echt dort und dort anders schaffst. Ja. Und als linksfüßiger Innenverteidiger ist dein Potenzial grösser, weil es weniger gibt. Du hast weniger grosse Konkurrenz und alle Vereine suchen dich. Oder?
Rein heisst, mathematisch?
Rein mathematisch. Darum schafft es ein Cedric Cäsiger zum VfL Wolfsburg, oder?
Aber krass, weil als Rechtsfuß wäre es wahrscheinlich knapp
geworden. Absolut, als Rechtsfuß bin ich mir nicht mal sicher, ob er bei IBE gespielt hätte, oder? Ich finde Cesar eigentlich kein schlechter Spieler, überhaupt nicht. Also da scheidet sich eigentlich nicht die Meinung, aber ich finde ihn eigentlich cool. Aber über den linken Fuß ist meiner Meinung nach das Ausschlaggebende, warum er jetzt Karriere
hat. Das Merkmal in dem Sinne.
Genau.
Aber vielleicht noch weitere Spieler? Oder?
Noch schnell Homan noch mal aufgreifen, weil wir haben ganz viel auch geschrieben, damals, als er gespielt hat, das erste Mal. Wir reden hier vom Jahrhunderttalent, vom Supertalent, spielt und ist natürlich mit Abstand der Schwächste auf dem Platz, hat X-Fehler gemacht, völlig überfordert beim ersten Match.
Ja.
Und dann schreiben mir Leute, wieso soll es denn gut sein? Das ist ja eine Katastrophe. Aber wie kannst du denn als Scout, siehst du das, wenn du auf dem gleichen Level spielt, einfach, ist er dann nicht der Beste? Oder siehst du wirklich einfach nur eben seine potenziellen Fähigkeiten, die er noch weiterentwickeln
muss? Beides. Also bei einem Spieler mit Top-Anlagen fällt das auf im Juniorenfußball.
Mm.
Das
muss auffallen.
Ja. Genau, das siehst du einfach. Und das andere ist dann schon so, dass du mit diesen Anlagen halt auch immer ein bisschen Wett eingehst. Oder eben einen linksfüßigen Innenverteidiger nimmst dann halt eher mal mit, lass eher mal bei Eltern laufen, weil du einfach die Wette gehst, der ist Linksfuß, gibt es selten, wenn man nicht schon laufen lässt, steigen wir ein bisschen seinen Wert etc. Wenn er es dann packt, haben wir gerade schon mal eine starke Wertanlage. Oder? Ich nehme an, das ist schon auch eine der Gedanken, vielleicht jetzt beim FCB. Ja, aber grundsätzlich ist es schon so, dass auf dem Level, wo er sonst damit spielt, im Juniorenfußball. Und er spielt ja übrigens auch dort immer mit Älteren.
Und jetzt auch in der U21.
Dort fällt er auf, oder? Das ist schon so. Ich weiss nicht, ob ihr die Youth League gesehen habt vom FCB Saison.
Yep.
Hat er ja auch, ich habe ein Match gesehen, eigentlich immer einer der Besten gewesen, in meinen Augen.
Ja. Und das gegen Top-Teams, oder?
Ja, also gut. Also
gegen Bayern ist Kenk das erste richtige Top-Team.
Bayern, genau. Gegen Kenk, die sind alle jünger gewesen und Zagreb,
die sind gut.
Ja, ist aber Augenhöhe so.
Ja. Ja. Okay, aber eben vielleicht noch ein zweiter, dritter Name, wo der jetzt wirklich so geblieben ist.
Ja, die kennen die alle auch.
Natürlich,
Romeo Böhne ist auch einer meiner Lieblings. Ihm kommt halt zugute, dass wir in der Schweiz wenig Offensivspieler haben, so mit seinen Qualitäten. Plus, ich nenne das so ein bisschen den Mbappé-Hype, sind halt einfach Flügelspieler mit Explosivität und mit Dynamik einfach gefragter denn je.
Und was ist denn jetzt, wenn du vergleichst Böhne und C?
Es sind andere Flügeltypen. Also der Böhne ist grösser, ist drahtiger. Der C ist spielerischer. Technisch besser.
Ja.
Schneller? Das ist eine gute Frage. Der schnellste ist er aber nicht, habe ich das Gefühl, beim FCB. Aber er ist schnell, aber ja, weil er schneller ist, das sind am Schluss, das sind Details.
Ja.
Sind beide sehr schnell, sind beide, haben einen starken Antritt, sind eben explosiv. Was übrigens auch so ein Merkmal ist, auf was man als Scout achtet, so die Schnelligkeit auf den ersten 5 bis 10 Meter, ist eigentlich für uns entscheidender als die Geschwindigkeit auf 30 Meter oder die Aktionsschnelligkeit an sich. Einfach weil du halt auf den ersten Meter die Chance hast, um dem Gegner entlaufen und um eigentlich den Unterschied auszumachen. Und da sind C und Böhne beide stark.
Ja.
Und wenn du mich jetzt fragst, Unterschied zwischen den beiden, würde ich sagen, Böhne ist langfristig wahrscheinlich besser aufgehoben auf der Seite. Und beim C könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht je länger, je mehr, eben so ein bisschen wegen der Genialität am Ball, wegen der technischen Fähigkeit, vielleicht sogar könnte ins Zentrum rücken, also so ein bisschen hängend.
Hängende 9.
Eventuell, so. Halt, weil er in den engen Räumen ist er einfach sensationell. Er hat die Klasse am Ball, die Ruhe und den Druck. Und Böhne ist halt so ein bisschen geradliniger, geht dann in die Lücken rein und so. Genau.
Das spannende Idee, würde mir gefallen. Das sehen wir im Zentrum
zu sehen. Spannende Junge.
Ja, brutal. Aber wenn das jetzt die drei Namen...
Übrigens an der U17 EM letzten Frühling hat er so eine Rolle hängend hinter dem Winsley Botelli und das hat sehr gut funktioniert dort. Ja. Also das wäre schon so eine Möglichkeit.
Sehr gut. Also das sind die drei Namen, wo du sagst, die stechen oben aus dem FCB.
Ja.
Absolut. Also die Klassiker eigentlich, wenn man jetzt böse möchte sagen, was ja logisch ist, oder? Also sie sind ja nicht umsonst so bekannt, das sind sie ja, genau. Also weil sie so gut sind.
Es gibt noch mehr, vielleicht einen, den ich noch erwähnen wollte, Elia Jordan, der Rechtsverteidiger.
Jetzt glaube Gott. Hat er jetzt gerade einen Profivertrag unterschrieben? Nicht?
Ist möglich. Ja, das doch, kann sein, ja.
Der ist auch interessant, halt eben Rechtsverteidiger haben wir jetzt auch nicht viel im Land, darum, wenn halt einer dort solide ist, ist das auch schon mal etwas.
Bei Winterthur ist einer, der nicht so schlecht ist.
Bei Winterthur soll es einen soliden haben, auch genau. Ja, Und sonst eben, also der FCB hat halt schon auch in allen Nachwuchsstufen Qualitätsdichte, wo jetzt wenig andere Vereine haben, aber das hat halt auch mit der Rekrutierungsstrategie zu tun, oder?
Ja, also, ja, absolut.
Die, muss man halt auch sagen, all die drei, die wir jetzt erwähnt haben, keiner von denen ist ein Basler.
Nein.
Böne ist aus dem Wallis gekommen und die anderen zwei von GC.
Ja.
Also sind Zürcher und darum, wenn du halt die Strategie fährst und sagst, wir verwenden die Ressourcen, um die besten Spieler aus dem ganzen Land bei uns zu versammeln, hast du halt nachher ein bisschen einen Wettbewerbsvorteil. Oder
ja.
Andere Teams machen das halt nicht oder haben einfach die Möglichkeiten nicht für das. Ja. Darum hast du halt nachher dann auch die spanische Talentdichte.
Ja, ja. Was durchaus so ist beim FCB, das würdest du unterschreiben haben.
Mit diesen Spielern, ja, ja.
Und über das Ausland haben wir gar nicht geredet. Es geht auch noch Siguas und
genau.
Cades. Und
ja, ja, und die sind auch alle noch U21, wie gesagt, wenn man so möchte. Oder? Also gerade Sigua, das ist ja nur ein riesen Talent in den Kinderschuhen, wenn man so möchte. Oder? Er hat zwar schon auch einigermaßen Herrenfußball gespielt in Georgien und jetzt hier bei Basel, aber der hat noch einen weiten Weg vor sich. Der ist noch lange nicht an seinem Maximum angelangt. Aber
wenn du jetzt wirst sehen, du 21.
Der wird alles verrissen.
Ja, alles kalt. Ich denke, leg mich am Arsch, den müssen wir holen.
Ja. Ja, das ist ja der Grund, wieso er beim FCW in der ersten Mannschaft spielt. Aber nein, schließen wir das Thema Talent ab.
Nur ganz kurz.
Ganz kurz,
schwankt zur Winterthur. Was mir gerade auffällt, ich habe nur Zugänge angeschaut. Es ist schon mit dem Scouting oder ist das eine Strategie? Wir holen eigentlich nur Schweizer. Also wir holen aus der Super League. Ein, zwei Mal gar nicht. Fährt von Bielefeld, Siedler und so. Aber
gut, der hat er ja schon kennt, oder? Der
Super League spielt. Der ist groß gehalten.
Genau, also das ist so, weil du halt, da sind wir wieder bei den finanziellen Möglichkeiten, oder als Winterthur kannst du es dir nicht erlauben, um wirklich einen grossen Fehlgriff zu machen. Mm. Und darum hast du halt Spieler, wo du weißt, die kennen tendenziell die Liga, die kennen das Land und gehst so relativ wenig Risiken ein. Darum, das ist schon auch Teil von der Strategie. Ja.
Das sagt man, weil es wird einem sicher auch mal ein Talent anpreisen, irgendwo in Europa. Nein, das ist der nächste Messi, den müssen wir holen. Das ist nicht verlockend für Winti. Außer wenn alles passt natürlich.
Außer wenn alles passt. Ja, ich kann vielleicht noch Anekdoten erzählen. Genau, du hast völlig recht. Man kommt sogar ich, oder, wo jetzt relativ wenig mit der ersten Mannschaft eigentlich zu tun. Ich komme immer wieder interessante Anfragen. Über die Woche hat man auf LinkedIn.
Das ist ganz wild auf LinkedIn, was so alles für LinkedIn Leute schreiben.
Agent aus Burkina Faso geschrieben, wo man drei von seinen Top-Juwelen unterjubeln. Aber eben, dann musst halt klar sagen, schau, erstens bin ich die falsche Ansprechperson und zweitens, nein, das ist nicht FCW-like und das ist nicht das Konzept.
Ja. Genau. Sehr gut. Thema
irgendwann lese ich neue Superstar.
Aus Burkina Faso.
Ich jetzt bei Liverpool.
Nein, wir spielen jetzt bei Liverpool. Ja, dann ärgere ich sie vielleicht. Aber gut, ich finde es cool, wenn Vereine auch Philosophie mal über ein gutes Talent stellen. Muss ich ehrlich sagen. Du bleibst da treu mit dem Stück wieder, oder?
Ja, gut, was heisst jetzt über das Talent stellen? Ich glaube, du kannst einfach sagen, du willst innerhalb von dem Rahmen, dass du Schweizer Spieler holst oder zumindest Spieler mit Bezug zu der Schweiz, die Liga kennen, die Besten holen zu diesen Konditionen, oder?
Würde Winti jetzt, wenn es ein Top-Angebot gibt, ein Spieler, Zweitmannschaft, PSG, hat den Durchbruch dort nicht geschafft, man hat das Gefühl, er könnte in der 21 bei Winti nochmal angreifen, vielleicht direkt in die erste. Würde man so einen Deal machen?
Keine Ahnung. Sagen wir, wie Uschi spielt jetzt gerade, Mensch?
Zum Beispiel?
Ja.
Ismail Garbi.
Ja.
Das weiss ich nicht, da musst du ein Mail schreiben an Uli Kaiser. Das wird er besser beantworten als ich.
Ja, logisch. Aber eben, für mich... Ich sehe es eher so, dass dort Winti auch mal sagt, hey, komm, das ist jetzt unsere Risiko. Philosophie. Oder?
Ich kenne es den Gabi nicht, aber es ist ein Risiko, wenn nicht einer kommt, 17, 18, wo ein super Talent ist, der dann auf keinen Bock hat.
Ja, er hat Uschi sich besser gemacht diese Saison. Ja, das muss man festhalten.
Einer der spannendsten Spieler in der Liga.
Das ist schon brutal, weißt du.
Aber ja.
Ja. Holst mal schnell einen Junior von PSG ab, ist gerade der beste oder interessanteste, ja, oder einer der interessantesten in der Liga. Aber ja, so geht das für den Talent. Wir haben noch ein letztes Thema auf, das wir jetzt auch nicht mehr aufgrund von der Zeit schon allzu ausschwänglich können besprechen können. Aber die Schweizer Nazi, die bevorstehende Euro, wie schaust du auf die ganze Geschichte? Wie siehst du den Kader, die Gegner, was sind die Möglichkeiten, wo führt unser Weg an den Euro?
Ja, also grundsätzlich bin ich eigentlich recht hyped auf die Euro.
Ich auch.
Weil es ist im Nachbarland und so weiter. Deutschland als Gruppengegner, so die Geschichten, oder? Das ist natürlich prickelnd. Ja. Aber man muss halt auch sagen, so die letzten 365 Tage im Nationalteam sind jetzt auch nicht so gewesen, dass du jetzt das Gefühl hast, wir gehen jetzt dort an und holen den Kübel, oder?
Das.
Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es im Land noch nicht so wirklich eine Euphorie gibt.
Gar nicht, habe ich das Gefühl.
Nein, gar nicht. Und ich habe schon das Gefühl, das hängt einfach direkt mit der Spielweise und der ganzen Polemik und der Nazi zusammen in den letzten Monaten. Also ziemlich sicher. Und genau, da siehst du halt einfach, dass so etwas, ja, so eine Formflaute und ständige Debatte um das Nationalteam einfach könnte Gift sein für Stimmung im Team, aber auch in der Fanbase.
Ja, aber es ist auch noch nicht das Thema oder, von Nazi. Also wir sind jetzt schon ein bisschen früh im Podcast.
Es ist recht früh. Ja,
sogar in zwei Monaten.
Ja, aber sogar Deutschland, wo gehypt ist eigentlich und groß und funktioniert, es gewinnt ein Match wieder, aber du liest jetzt nicht in der Zeitung.
Also ich glaube, seit sie das Trikot rausgebracht haben mit diesem Video, sind alle voll am Gehen in Deutschland.
Das ist ein bisschen viel passiert. Aber jetzt ist auch nur Leverkusens Thema gesehen die letzten paar Wochen.
Ja, es kommt. Was ja auch, aber wenn jetzt wahrscheinlich Bayern wieder mit 10 Punkten Vorsprung Meister geworden wäre, wäre das eben auch schon ein grosses Thema in Deutschland.
Sie ist noch nicht richtig dumm, aber.
Aber du hast das Gefühl, das könnte sich halt wie generell ein bisschen den Ball flacher halten aufgrund von deinen Geschichten.
Ja, ganz sicher. Also da muss schon noch etwas gehen. Man hat jetzt ja noch die Testspiele vor der Euro.
Ja.
Und halt, wenn die misslingen, dann brennt, glaube ich, der Baum vor dem Turnier.
Das sehe ich auch kritisch. Und wie siehst du denn die letzte Nazi-Pause mit diesen zwei Testspielen?
Ja, es war, glaube ich, jetzt schon mal besser gewesen als im Herbst. Also, wenigstens hast du nicht verloren, hast kein Gegengol bekommen, hast sogar einen halbwegs souveränen Sieg eingefahren gegen unangenehme Gegner. Jetzt sind jetzt halt so die Bausteine, auf denen du aufbauen musst. Oder? Mhm. Aber jetzt wahnsinnige Euphorie getrunken sind wir, glaube ich, alle nicht gewesen nach der Länderspielpause.
Aber hat das nur mit den Umständen zu tun oder auch einfach mit der Mannschaft?
Nein, schon mit der Mannschaft, habe ich das Gefühl. Aber das ist ja, das korreliert ja direkt. Oder?
Ja, ja.
Ich habe jetzt eben als Beobachter von uns, ich bin jetzt nicht näher an der Nazi, aber da bin ich einfach rede jetzt als Fan in dem Sinn. Aber da ist das Gefühl, dass schon nicht alles im Reinen ist, grundsätzlich. Ja.
Auch wenn sie vor der Kamera sitzen zusammen und einen auf beste Kollegen machen, die zusammen eine Flasche Wein killen am Abend.
Was jetzt gar nicht Murat, vor allem reden wir.
Ja, genau. Du bist da in der Backup-Recherche wieder. He?
Nein,
ja,
also ich nur das Kader schnell
angucken. Ich glaube denen, dass sie es gut haben. Ich glaube, dass es dort kein Beef gibt etc. Aber wie du sagst, irgendwo bröseln wir jetzt ein bisschen. Oder? Dass
man
jetzt
ja, ich glaube, man kann es schon ein bisschen ziffern. Ich habe das Gefühl, seit Katar ist da einfach ein bisschen der Wurm drin. Oder? Und
wegen dem Portugal-Spiel?
Ja, ich glaube, das ist doch auch medial so ein bisschen behandelt worden. Es hat einfach nie eine wirkliche Aufarbeitung, glaube ich, gegeben, so, was dort alles schief glaubt. Also,
alles.
alles, ja, genau. Und eben auch so Kaderselektion und so, wo ja auch immer, schon auch immer wieder Fragezeichen aufwerfen, Stichwort Außenverteidiger damals in die Milson und so die Geschichten. Stichwort verdiente Spieler, die außen vorgelassen werden, Zuber, etc.
Jetzt mit dem Shaqiri-Thema ein bisschen?
Nein, der ist zu gross zum
ja, aber in den Medien ist es gross gemacht worden.
In den Medien sicher, ja. Genau, ja.
Gut, aber was würdest du sagen? Ein, zwei Überraschungen für Nominieren, Nicht-Nominieren?
Boah, gute Frage. Ich würde mir schon ein, zwei Überraschungen wünschen. Ich hoffe, der Joel Montero kommt an DM. Ich hoffe, er kommt den Pass über bis dann.
Das sollte ja theoretisch klappen,
ja, wenn ich das gehört. Ich finde einen ganz interessanten Spieler. Sind wir wieder bei dem Profil. Sein Stürmerprofil ist eins, das wir im Land kaum haben. Ja. Ein Spieler, wo Größe und Wucht mit Schnelligkeit kombiniert.
Also Haaland.
Ja, Haaland Light, genau. Ja. Also,
ich habe das in ihm gesehen. Wenn ich ihn spielen sehe, natürlich, du siehst nicht 1-2-1 den Haaland, das wäre zu schön.
Mbolo Light, also Haaland Light.
Nein, der junge Mbolo ist ein anderer Spieler.
Mbolo ist ein bisschen,
ist quirlig und schnell und Dribbel verspielt und alles.
Ist der Montero so jung ist
der? Nein, der ist 99er.
Eben.
Also, was ist der Mbolo?
Mbolo ist 27.
Eben. Da ist.
Hat man da auch was? 24.
Ja, okay.
Kein junger Spieler. Nein, ist kein
junger Spieler.
Aber gut, bei ihm ist natürlich der Werdegang interessant. Er hat
Zweitliga interregional gespielt.
Genau.
Gell?
Der ist jetzt einer von denen, wo ich jetzt gerade gesagt habe, da gibt es nicht mehr viel, wo halt so ein den Umweg gemacht hat.
Aber er hat in der Jugendakademie gespielt von Sion, glaube ich, oder Servet.
Er ist aus dem Wallis.
Er hat ein Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen und einfach dann.
Aber ist halt so ein bisschen der Amdouni-Ding, oder? Dann mal aussortiert worden ist und dann gleich noch irgendwie den Rang gefunden hat. Genau. Also das sind halt schon auch spannende Spieler am Schluss.
Und der Rang ist natürlich bei Montero viel weiter als bei Amdouni. Das muss man auch anmerken. Amdouni ist direkt, mehr oder weniger direkt in die Promotion League gekommen, zu Garus, oder wenn ich mich jetzt nicht...
Nein, er hat die erste Liga gespielt mit jetzt kann ich nicht lügen. Also mit Garus hat er zuerst noch erste Liga gespielt.
Ah, okay, dann ist er aufgestiegen mit Garus auch in die Promotion League. Okay.
Genau.
Und ich glaube, für die U21 vorgängig Warte, jetzt muss ich schauen, dass ich es nicht durcheinander bringe. Nein, ich glaube, du hast, der ist aufgestiegen, nachher gespielt und dann
nachher ist er von Uschi
zu Uschi gegangen.
Und nachher von Uschi zu Lausanne und dann zum FCB, genau.
Ja, ja. Aber auf jeden Fall sehr spannende Profile, auch der Monteiro, so sind wir eigentlich
genau, auf der Amtuni jetzt sprechen. Also Monteiro wäre einer, den ich mir wünschen würde.
Ja.
Und genau, also sicher irgendein Angreifer mit einem anderen Profil, als den wir haben. Das brauchen wir. Das ist einfach ein bisschen zum Statik ein bisschen verändern im Spiel. Dann Außenverteidiger würde ich mir etwas wünschen.
Schmid.
Schmid. Ja, ich würde mir eher den Miro Muheim wünschen.
Ich auch.
Schmid ist gut für Schweizer Verhältnis, Super League. Aber Muheim fände ich jetzt doch attraktiver hinten links.
Er ist sich vor allem auch gewöhnt, von ausverkauften 60.000 Stadien zu spielen und ja, so.
Das war jetzt für den Schmid nicht das Problem.
Nein, nein. Und also ich glaube durchaus auch, dass Schmid, wenn jetzt der Schmid aufgeboten wird und der Muheim nicht, dann wird er keine Wand rennen hier in der Schweiz. Also,
ich habe den Schmid sehr gerne mal in einem Testspiel gesehen, zumal gesehen auf diesem Niveau. Und ich glaube, er wäre dort einer der auffälligsten Spieler. Und dann würde man denken, okay, vielleicht hätte er doch die Qualität, die man nicht immer zutraut oder nicht alle.
Und der letzte, den ich mir noch wünschen würde, wenn ich könnte, wäre der Cameron Buertas. Aber das ist leider unmöglich.
Ja.
Das wegen war ein Traum, Problem mit der Staatsbürgerschaft. Aber genau, ich habe heute wieder geschaut, der hat 28 Scorerpunkte gemacht diese Saison aus dem Mittelfeld. Ja, Wahnsinn. Und eben, dass du so einen Spieler durch die Lappen gehen lässt als Schweiz, ist halt fahrlässig. Kannst halt nicht dafür.
Also, was heisst durch die Lappen gehen? Ich gebe Zeichen aus und an alle Zuhörer draußen, die noch ein bisschen jünger sind, fahren noch Auto, wenn ihr ein Billett habt, oder? Es ist ganz einfach. Du musst dich an die Regeln halten und er hat sich jetzt im Nachhinein so verdammt viel verbaut mit dieser Aktion.
Unglaublich.
Das hat er natürlich als Junge nicht im Hinterkopf gehabt. Aber, und ich mache mir jetzt auch keine Sorgen, dass Spanien ihn holt. Du schon?
Mal schauen.
Also mit der Dichte, die die im ZM haben, kann ich mir das eher schwierig vorstellen. Eben, da müsst ihr jetzt
aber weißt du das halt nicht? Oder jetzt,
es kann sein, dass er zu Liverpool wechselt.
Ja, oder in zwei Jahren. Aber du musst dir vorstellen, einer mit dieser Saison jetzt dabei ist interessant für Top 5 Clubs. Und das ist klar, er hat spanische Staatsbürgerschaft. Das heisst, ein Wechsel in die La Liga wäre interessant auch für spanische Vereine. Und wenn du dann halt dort aufblühst, dann glaube ich, ist der Weg in die Nazi relativ kurz.
Ja, besser, wenn er in die Bundesliga oder so gehen. Oder Liga oder.
Ja, für euch. Dass er nicht
für uns, dass er nicht nach Spanien geht, kannst du spielen nachher, ja?
Vermutlich.
Krass. Gut. Und du willst den Heilo vielleicht? Entschuldigung.
Einige EF noch. Ich denke gerade schon so. Du hast Nazi-Gar dran. Ich habe die Diskussion seit 100 Jahren. Ich habe das Gefühl, unsere Nazi fliegt immer höher, als sie eigentlich könnte. Viele Leute sagen, sie fliegen immer tiefer. Oder sie zeigen die Leistung nicht am Turnier und so. Nein, also wir. Wir haben keine Überspieler. Wir haben drei Top-Spieler. Mehr nicht, würde ich jetzt mal behaupten.
Zwei davon sind Goalies.
Ja gut, das hängt auch nicht. Ja.
Ah gut, Akanji ist noch
Akanji,
genau.
Plus zwei Goalies. Und der Rest ist, also ich will jetzt nicht sagen Auffüllmaterial, aber schon ein bisschen überspitzt
gesagt. Es ist auch ein bisschen ein anderes Niveau von Auffüllmaterial, wenn man das so möchte sagen. Also da gibt es sicher
gute schon Spieler. Schon gute Spieler, aber die haben auch die anderen Teams auch und die anderen Nationen. Das will ich mehr sagen.
Wir sind, was vor allem ist, wir sind nicht... Die anderen sind besser geworden. Wir nicht schlechter. Also schlechter, ja, in den letzten Jahren. Aber ich meine, es gibt Nationen, wie was wir zum Beispiel gerade sind, und Dänemark. Die haben so viel mehr richtig gemacht in den letzten Jahren, was Jugendentwicklung, Ausbildung und alles anbelangt. Und die Früchte tragen sie jetzt.
In Norwegen kann Stürmer ausbilden.
Natürlich nicht.
Ja, es ist... Ja, danke.
So, aber als Abschluss von der Folge, die jetzt doch schon ein Moment geht, wie weit kommt die Schweiz an der EM? Dein Tipp.
Boah, das sind jeder Schweizer immer das Gleiche, da haben wir jetzt wohl keine Riesen verkauft.
Ich bin gespannt.
Ja, Achtelfinale.
Und dann kommt auf den Gegner drauf an.
Ja, das ist ja so.
Ja, es ist immer so.
Aber ich habe das Gefühl, nur als Gruppe Dritte.
Okay. Aber die Chance, als Gruppe Dritte weiterzukommen, sind relativ hoch.
Ja, das ist ja genau. Aber es ist ja letzte Euro genau gleich. Sie sind als Gruppe Dritte weitergekommen, dort noch hinter Wales. Und dann den Frankreich geschlagen, oder? Weißt du es ja nie. Aber ich sage, gegen Deutschland... Mit dieser Euphorie und so wird es schwierig, wahrscheinlich nichts. Und ich glaube nicht, dass beide schlägst, Ungarn und Schottland. Einen vielleicht und dann hast du vielleicht vier Punkte und dann
rutscht du. Dann kommst du safe, Gruppe aber eigentlich noch.
Ja. Und dann kommt es vielleicht wieder Torverhältnis drauf an, so ob zweit oder dritt. Und da wir ja im Torverhältnis traditionell immer sehr, sehr schlecht abschneiden, beziehungsweise immer zu wenig Goal schiessen.
Nein, wir werden schlecht. Wir werden gegen Deutschland den Klatschen kriegen. Das ist mein
möglich, Gefühl. Genau, genau.
Wirklich eine grusige. Wir werden voll euphorisiert am Match gehen und dann verlieren wir richtig nach 3-0 nach 15 Minuten.
Ist es der mittlere oder der letzte Match gegen Deutschland?
Ich glaube, es ist der letzte. Ich glaube, es ist der letzte.
Hat ich eben auch gesagt.
Das erste Spiel ist gegen Ungarn.
Ja.
Das weiß ich.
Das weiß ja, das sicher, ja. Und dann ist Schottland, Deutschland, Mensch. Ja?
Ich glaube.
Das lasse ich mir noch kurz bestätigen von mir selber.
Aber es ist, also, realistisch gesehen, kannst du auch die zwei Siege holen in den ersten zwei Matches. Das ist unmöglich für Schweiz. Und eigentlich, wenn wir die letzten Matches angeschaut haben, bis auf ein paar Testspiele, gewinnt die Schweiz ja die Matches eigentlich auch.
Ja.
Gegen so Gegner.
Möglich.
Auf Augenhöhe.
Ich weiß nicht. Also im Herbst hat es ja dann wieder anders ausgesehen. Also, und dann, die sind ja nicht zwingend jetzt auf Augenhöhe gewesen.
Kosovo
und Ungarn ist so ein Land, das du jetzt überhaupt nicht unterschätzen
darfst. Nein, klar.
Ich glaube, Schottland eben allein schon wegen der Fans und so wahnsinnige Stimmung unterschätzt jetzt wenig. Aber Ungarn fliegt schon ein bisschen unter dem Radar. Die haben eine gute Quali gespielt und so. Die haben Einzelspieler, die besser sind als die, die wir in
Soboschlei
zum Beispiel.
Ja.
Darum, die werden schon auch ganz schwierig zum Bespielen. Und von den Schotten müssen wir nicht reden. Die werden im Stadion wahrscheinlich doppelt so viele Fans haben wie wir. Dann. Und das wird wahrscheinlich jedes Spiel für die wird wahrscheinlich das Heimspiel oder Euro.
Also meinst du, werden wir nicht viele Billen da in Deutschland?
Ich weiss, also ich glaube jetzt nicht außerordentlich viel, kann ich mir nicht vorstellen.
Also Schweiz Togo sind ein paar gesehen, die ich damals gesehen bin an der WM.
Ich check eh nicht mehr mit deinen ganzen Tickets. Du hast schon die meisten können über die UEFA irgendwie beziehen. Und die haben eben gesagt, sie schauen, dass alle Fans irgendwie ein bisschen gleich viele Tickets
bezahlen. Aber es werden ja trotzdem, ich würde jetzt mal schätzen, 10.000, 20.000 Schweizer auch ohne Tickets auf Köln und Co.
fahren. Ja. Meinst du nicht? Meinst du wirklich? Aber das, dann sind wir doch wieder bei der Euphorie. Das machst du
nur doch, sobald es warm ist und dann weißt du, es ist ein bisschen EM.
Aber jetzt warte mal ab, kassierst du in diesen Testspielen noch irgendeine Pleite oder so? Ja. Oder es gibt noch sonst irgendeinen medial aufblasenen Eklat rund um die Nazi und dann ist wieder tote Hose. Ja. Und eben, das sind wir wieder bei dem ganzen Euphorie-Thema. Aber ich habe eben einfach das Gefühl, so ein bisschen, dem Schweizer Volk fehlt momentan so ein bisschen die Liebe für die Nazi. Mhm. Es ist ein bisschen, es ist einfach alles so ein bisschen...
Sinn.
So ein bisschen, wie nennst du das? Einfach so, es flutscht nicht so
ambig.
Ja, genau.
Es fühlt sich nicht so rund an. Nein, gesehen ihn, würde ich unterschreiben. Aber gut. Das
war sehr gut.
Das ist gesehen, oder? Würde ich jetzt mal meinen. Lange Folge gesehen heute. Viel Spass beim
Zuhören. Ja, wir haben weniger über den FCB geschwätzt. Das tut mir leid für alle, die noch wegen dem FCB zuhören. Ist aber ziemlich egal, weil es ist eine mega interessante Folge gesehen.
Brutal interessant. Also ich möchte auch gerade jetzt hier schon mal in der Folge ein grosses Merci aussprechen, dass du extra den Weg auf Basel auf dich genommen hast, um uns hier heute können mit deiner Anwesenheit beglücken. Und ich bin ziemlich sicher, eben, ich meine, wir reden jede Woche eigentlich nur über den FCB. Und wir haben sehr viele Fußball-Nerds da draussen, das weiss ich, von denen kriege ich auch Nachrichten und die freuen sich sehr stark über einmal so eine wirklich...
Es los auch Winterthur-Fans.
Ja, ja.
Also krieg immer Nachrichten.
Vielleicht kriegst du dann auch eine Nachricht, mal schauen, Manuel.
Also folgt alle Bolzplatz auf Insta, gebt Manuel Tipps, was für Spieler es also verpflichtet werden für die Mannschaften von Winterthur. Und ja, merci vielmals. Cool, bist du da gewesen.
Danke vielmals für die Einladung. Ciao miteinander.
Tschüss.
Tschüss zusammen.